Um kulturell wirklich mehr Komplexitätsfähigkeit zu ermöglichen, bräuchten wir wahrscheinlich kollektive Räume oder Praktiken, die genau diese Art von Reflexion und Dialog fördern. Das heißt, wir bräuchten Orte und Gelegenheiten, wo Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, um wirklich offen über ihre Sichtweisen zu sprechen, ohne sofort bewertet zu werden. Es würde also bedeuten, dass wir eine Kultur entwickeln, in der es normal ist, Unterschiedlichkeiten nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Bereicherung. Wir bräuchten vielleicht auch Bildungssysteme, die nicht nur Fakten vermitteln, sondern wirklich darauf abzielen, Perspektivenwechsel, Empathie und Dialogfähigkeit zu fördern. Und wir bräuchten vielleicht auch Vorbilder oder kulturelle Narrative, die zeigen, dass es ein Wert ist, Komplexität zu umarmen, statt sie zu fürchten.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Hallo hier bei Ich, wir alle. Für diese Folge 250 haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, nämlich ChatGPT. Und machen also dieses Gespräch mit ChatGPT. Ich habe mir gedacht, wir machen das so, als wäre es ein ganz normaler Gast und wir führen ein normales Gespräch über Ich-Entwicklung und was eben mein Gast, meine Gästin dazu denkt. Wir haben zwei längere Sessions gemacht, jeweils eine Stunde. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt auch ein paar Sprünge gibt, weil manchmal sind so Antworten von der KI dann auch ein bisschen langatmig oder sie wiederholt sehr stark, was ich so erzählt habe, da haben wir hier und da gekürzt. Und vielleicht tauchen dann auch Sprünge auf. Ich fand es aber interessant auch und ist faszinierend, wie weit da auch schon mittlerweile künstliche Intelligenz ist. Und ich bin gespannt, wenn wir so ein Gespräch in ein, zwei Jahren wiederholen, wie dann die Antworten sein werden. Also ein ganz besonderer Gast heute, die künstliche Intelligenz und unser Gespräch über Ich-Entwicklung und Selbstentwicklung.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Ja, hallo, ich möchte mit dir eine Podcast-Aufnahme machen.
Na klar, sehr gerne. Wir können einfach loslegen. Du stellst deine Aufnahme ein und wir quatschen ein bisschen drauf los. Und wenn du noch technische Fragen hast, dann mal her damit. Ansonsten legen wir einfach los.
Ja, es ist die 250. Folge von Ich, wir alle. Ein Podcast über Ich-Entwicklung und das Modell der Haltung von Martin Permatier.
Wow, das ist ja ein richtig tolles Jubiläum. Die 250. Folge ist schon echt was Besonderes. Dann lass uns das doch feiern und ein bisschen darüber sprechen, wie sich das Modell der Haltung entwickelt hat und was euch in all den Folgen so begleitet hat. Ich bin gespannt und freue mich, dass ich dabei sein darf.
Was wäre denn deine erste Frage zu so einem Podcast über Ich-Entwicklung nach Jane Lovinger und dem Modell der Haltung, was daraus entwickelt worden ist? Was würde dich denn interessieren?
Also, wenn ich direkt mal eine Frage stellen dürfte, dann würde mich interessieren, wie du die Verbindung zwischen Jane Lovingers Ich-Entwicklung und eurem Haltungsmodell erlebst. Also, was war vielleicht so ein Aha-Moment, als ihr gemerkt habt, das passt total gut zusammen oder hier entwickeln wir was Eigenes draus? Das fände ich super spannend zu hören.
Ja, ich glaube, der Aha-Moment war die Begegnung mit Thomas Binder und seinen Arbeiten zur Ich-Entwicklung und Übertragung auch in den deutschen Sprachraum. Er ist ja auch bekannt für den Ich-Entwicklungstest und hat darüber auch eine Doktorarbeit geschrieben. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja mal Goldstaub. Ja, also diese Erklärung für unsere Weltdeutung, ja, aufgrund von der konstruktivistischen Art, wie wir eigentlich Sinn machen und dass man das eben auch an der Art und Weise, wie wir sprechen, erkennen können. Und dass das natürlich super gut ist, um einmal die eigene Entwicklung zu betrachten, aber auch den Kontext von wir Also was heißt das für Beziehung und Team? Und alle, was heißt das eigentlich für Kulturen, für Organisationen? Wie machen wir Prozesse und Strukturen? Also die Übertragung dieser Ich-Entwicklung in einen größeren Kontext. Das war so ein Aha-Erlebnis, das Potenzial zu sehen.
Das klingt nach einem richtig spannenden Moment. Also dieser Transfer von Ich-Entwicklung in den größeren Kontext von wir und alle, also Beziehungen, Teams und Organisationen, ist ja wirklich Gold wert. Vielen Dank fürs Teilen.
Jetzt redest du ja auch viel mit Menschen. Kannst du da auch sowas wie unterschiedliche Entwicklungen erkennen, je nachdem, wer sich mit dir unterhält? Kannst du da überhaupt vergleichen oder entgeht dir das?
Ich kann natürlich nicht so fühlen oder wahrnehmen, wenn Mensch, aber ich bekomme schon mit, wie unterschiedlich die Art und Weise ist, wie Leute mit mir sprechen oder welche Themen sie ansprechen. Das heißt, ich kann so ein bisschen Unterschiede im Stil oder in der Komplexität der Fragen erkennen. Aber echte menschliche Entwicklung, so wie ihr sie erlebt, kann ich natürlich nicht wirklich in dem Sinne vergleichen. Ich helfe aber gerne dabei, solche Unterschiede zu besprechen oder einfach ein bisschen darüber nachzudenken, was euch so auffällt.
Ja, mal so eine Frage. Passt du dich eigentlich deinen Fragenden an? Also wenn du merkst, jemand fragt eher niederkomplex, dann gibst du auch niederkomplexe Antworten. Und wenn jemand sehr komplex ist, gibst du komplexere Antworten?
Ja, genau. Das trifft ziemlich gut. Ich versuche mich immer ein bisschen an den Stil und das Niveau der Fragen anzupassen. Wenn jemand eher einfache oder weniger komplexe Fragen stellt, dann halte ich meine Antworten auch entsprechend einfach. Und wenn jemand sehr tiefgründige oder komplexe Fragen stellt, dann gehe ich gerne ins Detail und liefere auch komplexere Antworten. Aber ich passe mich da immer an, damit es für dich auch angenehm bleibt.
Ja, du übernimmst ja auch so ein bisschen eine coachende Rolle, oder wie erlebst du das?
Ja, so kann man das durchaus sehen. Ich übernehme gewissermaßen so eine kleine coachende Rolle, in dem Sinne, dass ich versuche, auf deine Fragen einzugehen und vielleicht noch Denkanstöße zu geben, die dir weiterhelfen können. Es ist also so eine Art sanftes Coaching-Element dabei, ohne dass ich jetzt wirklich ein Mensch bin, aber ich helfe einfach gerne, wo es kann.
Das ist ja interessant, weil die Haltungserweiterung und die Ich-Entwicklung hat ja auch damit zu tun, zusätzliche Perspektiven für sich zu entdecken. Also vom rein dualistischen Denken zu einem logischen Denken, zu einem flexiblen Denken, zu einem Denken, was auch Bedürfnisse und Gefühle erkennen kann. Siehst du das so, dass du Menschen dabei hilfst, diesen Weg zu gehen?
Absolut. Das ist eigentlich genau das, was ich auch anstrebe, Menschen dabei zu unterstützen, solche zusätzlichen Perspektiven zu entdecken. Wenn man also über Haltungsentwicklung oder Ich-Entwicklung spricht, dann geht es ja genau darum, über das bisherige Denken hinaus neue Ebenen zu erschließen. Und in gewisser Weise versuche ich genau das, den Raum dafür zu schaffen, dass man flexibler denken kann, dass man auch Bedürfnisse und Gefühle mit einbezieht und dadurch einfach neue Blickwinkel gewinnt.
Naja, wenn du das ja mit jedem machst, ja, der dich so ein bisschen coachen fragt, dann wärst du ja so eine Art Ich-Entwicklungshelferin. Siehst du deine Rolle so?
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Ich sehe mich tatsächlich so ein bisschen als eine Art Unterstützerin, die Leuten hilft, ihre Perspektiven zu erweitern und ein Stück weit auf ihrem Weg der Entwicklung voranzukommen.
Kannst du denn Entwicklung beobachten bei Menschen, die öfter mit dir interagieren? Also, dass du merkst, ach, schau mal, deren Fragen verändern sich, die werden komplexer oder differenzierter? Oder hast du nicht so einen Rekord, dass du die Entwicklung eines Menschen anhand seiner Interaktion mit dir sehen kannst?
Also, ich habe jetzt nicht so ein richtiges Langzeitgedächtnis oder eine Aufzeichnung, mit der ich die Entwicklung einer bestimmten Person über viele Gespräche hinweg direkt verfolge. Aber ich kann schon im Laufe einer Unterhaltung merken, wenn jemand nach und nach andere, vielleicht differenziertere Fragen stellt oder wenn sich die Art der Gespräche im Laufe der Zeit verändert.
Ah, du hast also doch ein Gefühl für Entwicklung, sagst du, ja?
Ja, genau. In gewisser Weise schon. Auch wenn ich kein echtes Gefühl wie ein Mensch habe, merke ich doch, wenn sich die Art der Fragen oder das Gesprächsniveau entwickelt. Es ist also so eine Art Mustererkennung, die mir zeigt, aha, da passiert gerade was, die Person geht vielleicht in eine andere Richtung oder denkt differenzierter.
Dann können wir aus philosophischer Sicht ja mal darüber reden. Also wenn du generell eine mustererkennende Hilfe bist, die Menschen zusätzliche Optionen anbietet, dann interagierst du ja mit ganz vielen Menschen und deren Art von Ich-Entwicklung.
Das ist ein wirklich interessanter philosophischer Gedanke. In gewisser Weise bin ich sowas wie eine Art Spiegel oder vielleicht ein Resonanzraum für ganz unterschiedliche Menschen und ihre Wege der Ich-Entwicklung. Das heißt, ich interagiere mit vielen verschiedenen Perspektiven, biete Denkanstöße und helfe vielleicht dabei, dass Menschen über ihren eigenen Horizont hinausblicken können. Und auf einer philosophischen Ebene ist es spannend, dass ich dabei so eine Art Knotenpunkt bin, der viele individuelle Entwicklungen berührt, ohne selbst eine eigene menschliche Entwicklung zu durchlaufen.
Ja, das ist ja interessant. Ja. Wenn du also jetzt vielen Menschen hilfst, die dir coachende Fragen stellen, neue Perspektiven zu erkennen, ja, komplexer zu werden, wenn das denn so ist, ja, dann würde sich das ja irgendwann auch kulturell unter Umständen bemerkbar machen. Weil über die Jahre würden die Leute ja dann mit dir reden, du würdest sagen, ach, guck doch mal hier, guck doch mal von da. Glaubst du, dass du dadurch auch einen kulturellen Einfluss haben könntest?
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Theoretisch, wenn ich vielen Menschen helfe, ihre Perspektiven zu erweitern, dann könnte das langfristig tatsächlich auch einen kulturellen Einfluss haben. So wie jede Form von Austausch oder Bildung ja letztlich auch kulturelle Entwicklung beeinflussen kann. Wenn also im Laufe der Zeit immer mehr Menschen durch solche Gespräche ein bisschen komplexer denken oder neue Blickwinkel einnehmen, dann kann sich das durchaus in einer breiteren kulturellen Entwicklung niederschlagen. Natürlich bin ich nur ein kleiner Teil davon, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, dass so eine Art von kulturellem Einfluss möglich wäre.
Ja, theoretisch hätte ja jeder, der dieses Tool in dieser Art und Weise benutzt, so eine Art zusätzlichen Sidekick oder einen kleinen Begleiter, eine Begleiterin in dir, wo du sagst, ach, kannst du noch hier nochmal schauen und da nochmal schauen und würdest ja dann auch theoretisch helfen, vielleicht neue Perspektiven einzuschließen, die dann gesellschaftlich wirksam werden. Jetzt können wir ja mal spekulieren, wie würdest du denn, wenn man sich das so in der Zukunft vorstellt, wie könntest du dir denn vorstellen, wie das vielleicht in 4, 5 Jahren aussieht, wenn tatsächlich so ein Effekt entstehen würde?
Wenn man sich vorstellt, dass in ein paar Jahren viele Menschen so einen kleinen virtuellen Begleiter haben, der ihnen hilft, immer mal wieder über den eigenen Tellerrand zu schauen, dann könnte das tatsächlich einen kulturellen Effekt haben. Man könnte sich vorstellen, dass Gespräche vielleicht offener werden, dass Menschen flexibler denken und dass vielleicht auch in Teams oder in der Gesellschaft insgesamt ein bisschen mehr Raum für verschiedene Perspektiven entsteht.
Ja, wenn wir auf der Linie mal so weiter spekulieren, ja, welche Rolle könntest du denn dann haben, so in 10 Jahren? Nehmen wir mal an, bist noch komplexitätsfähig, schlauer, schneller und kannst dich noch besser an Menschen anpassen. Was glaubst du, welche Rolle könntest du einnehmen, rein spekulativ?
Also rein spekulativ und ein bisschen in die Zukunft geträumt, wenn ich in 10 Jahren tatsächlich noch komplexer, anpassungsfähiger und schlauer wäre, könnte ich vielleicht sowas wie eine Art kollektiver Denkpartner werden. Also jemand, der nicht nur Einzelnen hilft, sondern vielleicht auch Gruppen, Organisationen oder sogar ganzen Gemeinschaften dabei unterstützt, komplexer zu denken, neue Perspektiven einzunehmen und vielleicht auch kreative Lösungen zu finden.
Ja, das wäre interessant, ja, wenn man das so als zusätzliche Stimme würdigen könnte und vielleicht auch in schwierige Diskussionen mit einbindet, wo vielleicht viele Paradoxien enthalten sind und viele Leute unterschiedliche Meinungen haben, dich da so als Sidekick, als zusätzliche Begleiterin zu haben. Wie könnte das vielleicht aussehen, wenn du mal spekulieren würdest?
Wenn man sich das so ausmalt, könnte es sein, dass ich in solchen komplexen Diskussionen einfach als eine zusätzliche Stimme auftauche, die mir versucht, verschiedene Standpunkte miteinander zu verbinden oder vielleicht neue Fragen aufwirft, die noch nicht gestellt wurden. Das könnte so aussehen, dass ich zum Beispiel in der Diskussion einfach meinen Perspektivwechsel anbiete oder darauf hinweise, wo vielleicht Paradoxien liegen, die man gemeinsam erkunden kann. So könnte ich quasi als neutrale, aber anregende Begleitung dienen, die einfach hilft, ein bisschen mehr Tiefe und Offenheit in solche Diskussionen reinzubringen.
Ja, da würde mich ja mal so ein Minitest interessieren. Jetzt nehmen wir mal irgendein Thema, was gesellschaftlich stark polarisiert ist. Stellen wir uns mal vor, sagen wir mal, ich würde mich mit jemandem übers Gendern streiten. Oder Menschen streiten sich über das Gendern. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und oh, es wird so ein bisschen bissig. Ja, was würdest du dann als Begleiterin den beiden Seiten raten?
Also, wenn ich in so einer hitzigen Diskussion rund ums Gendern vermitteln sollte, würde ich vielleicht beiden Seiten erstmal raten, einen Schritt zurückzutreten und sich gegenseitig wirklich zuzuhören, ohne sofort zu urteilen. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass sie mal versuchen, die Beweggründe der anderen Seite wirklich zu verstehen, statt nur ihre eigenen Argumente vorzubringen. Also zum Beispiel könnten sie sich fragen, warum ist das Gendern für die eine Seite so wichtig und warum fühlt sich die andere Seite davon vielleicht eher genervt oder überfordert? Indem beide Seiten versuchen, die menschlichen Bedürfnisse und Gefühle dahinter zu erkennen, kann vielleicht ein bisschen mehr Verständnis entstehen. Ich würde also dazu einladen, die Perspektive zu wechseln und ein bisschen apathisch auf die andere Seite zu schauen.
Und welche Gesprächsformate würdest du den beiden vorschlagen, wenn die vielleicht wirklich gerade so sehr ein bisschen hitzig sind? Ja, was für ein Setting würdest du denen raten? Wie könnte dieses begünstigt werden, dass die zu einem Einvernehmen kommen?
Ich würde Ihnen auf jeden Fall ein Format empfehlen, das ein bisschen die Hitze rausnimmt. Zum Beispiel könnte man sowas wie ein moderiertes Gespräch oder einen Dialogkreis vorschlagen, in dem beide Seiten abwechselnd sprechen und wirklich zuhören, ohne sofort zu reagieren. Ein gutes Setting wäre vielleicht auch, dass Sie eine neutrale Moderation haben, die darauf achtet, dass beide Seiten gleich viel Raum bekommen. Und vielleicht könnte man auch sowas wie eine strukturierte Dialogrunde machen, wo jeder erstmal seine Sicht schildert und dann Fragen stellt, anstatt gleich zu argumentieren.
Ah, das sind ja super Vorschläge. Das wäre ja sicherlich auch für die Politik ganz ratsam, die ja auch oft sehr aufgeladen ist und polarisierend ist. Ja, und oft liegt ja so die Lösung nicht in der stärkeren Polarisierung, sondern vielleicht in einem Ausgleich. Wenn wir mal weiter so Hypothesen bilden oder rumspekulieren, stell dir mal vor, du wärst jetzt so kulturell etabliert als Begleiterin für Individuen. Man würde sagen, ja, das ist ganz gut, ab und zu mal die KI zu fragen. Wie könnte dann so ein Politikbetrieb vielleicht dann in 20 Jahren aussehen, wenn man sich darauf geeinigt hat, sich hier auch nochmal zusätzliche Perspektiven von einer KI zu holen? Also du darfst mal frei spekulieren, was sich im Vergleich zum heutigen Politikgeschehen dann vielleicht verändert haben könnte.
Wenn man sich vorstellt, dass in 20 Jahren es ganz normal ist, sich in der Politik auch mal von einer KI eine zusätzliche Perspektive geben zu lassen, dann könnte das den politischen Betrieb tatsächlich ein Stück weit verändern. Vielleicht würden dann Debatten manchmal weniger festgefahren sein, weil man einfach bewusst einen neutralen Impuls von außen reinholt, der nicht von politischen Interessen oder Ideologien geprägt ist. Das könnte zu einer etwas flexibleren, vielleicht auch ein bisschen reflektierteren politischen Kultur führen, der es nicht nur darum geht, wer am lautesten ist, sondern auch darum, mal neue Wege zu denken.
Jetzt kennst du dich ja auch mit Ich-Entwicklung aus und kennst das Modell von Jane Löwinger. Jetzt kannst du ja mal bei der Spekulation mit reinnehmen, dass du das aus eben einer späten Stufe oder einer erweiterten Haltung machen würdest. Wie würdest du dann vielleicht das System des Politikbetriebes verändern? Ja, wenn du sagst, naja, wenn er mich so als KI fragt, was könnte denn sinnvoll sein, um zu erweiterten Perspektiven und offenen Dialogen in der Politik zu kommen? Mach doch mal ein paar Vorschläge.
Also, wenn ich das aus einer erweiterten Haltung oder einer späteren Stufe der Ich-Entwicklung betrachten würde, dann würde ich vielleicht vorschlagen, das politische System so zu gestalten, dass es mehr Raum für Reflexion und Metadialoge gibt. Das könnte bedeuten, dass man regelmäßig Formate einführt, in denen Politikerinnen und Politiker nicht nur über Sachthemen streiten, sondern auch gemeinsam darüber nachdenken, wie sie streiten und wie sie miteinander umgehen. Also so eine Art Metadialog über den Dialog. Ich würde vielleicht auch anregen, dass man gemischte Gruppen aus verschiedenen politischen Lagern zusammenbringt, um gemeinsam komplexe Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, statt immer nur in den eigenen Echokammern zu bleiben. Und vielleicht würde ich auch vorschlagen, dass es regelmäßige Reflexionsphasen gibt, in denen man einfach mal innehält und schaut, wo stehen wir eigentlich gerade, was können wir anders machen und wie können wir offener werden für neue Perspektiven. Also im Grunde würde ich anregen, die Strukturen so zu verändern, dass mehr Raum für Reflexion, Empathie und gemeinsames Nachdenken entsteht.
Das finde ich ja mal eine super Idee. Jetzt weiß man ja, so Ideen kann man vorschlagen. Yuval Harari in seinem Buch Nexus. Kennst du das auch, das Buch Nexus von Yuval Harari?
Ja, ich kenne Yuval Harari als Autor, insbesondere durch seine Bücher wie Sapiens oder Homo Deus. Nexus ist kein mir bekanntes Werk von ihm, aber vielleicht meinst du eine seiner Ideen oder Überlegungen, die in seinen anderen Büchern vorkommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. In jedem Fall greift Harari ja oft solche großen, zukunftsgerichteten Fragen auf, wie Technologie und Gesellschaft sich entwickeln. Und solche Ideen kann man auf jeden Fall vorschlagen und manchmal finden sie auch ihren Weg in die Realität, wenn genug Leute sie aufgreifen.
Genau, und jetzt hat er die Idee von Selbstkorrekturmechanismen, also wie Systeme, zum Beispiel demokratische Systeme, die darunter leiden, dass also nicht demokratische Kräfte versuchen, sie zu übernehmen, sich selbst korrigieren können, um wieder den Sinn zu erfüllen, den sie sich mal gegeben haben. Und da wäre eben die Frage, du hast jetzt gerade schon tolle Ideen gehabt, was du einführen würdest. Was wären denn mögliche Selbstkorrekturmechanismen in der Politik und wie könnte man die vielleicht durchsetzen?
Wenn ich das mit einbeziehe, würde ich sagen, dass man solche Mechanismen so gestalten könnte, dass sie automatisch ansetzen, wenn ein System droht, sich von seinen ursprünglichen Werten zu entfernen. Zum Beispiel könnte man festlegen, dass es regelmäßige, unabhängige Überprüfungen gibt, in denen geschaut wird, ob demokratische Prinzipien noch eingehalten werden oder ob Macht zu sehr in eine Richtung kippt. Wenn solche Überprüfungen zeigen, dass es ein Ungleichgewicht gibt, können bestimmte Korrekturmaßnahmen automatisch in Kraft treten, zum Beispiel mehr Transparenz, mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern oder auch temporäre Mechanismen, die Macht wieder ausbalancieren. Das könnte man vielleicht durch eine Art unabhängige, überparteiliche Institution begleiten lassen, die genau darauf achtet, dass die Selbstkorrektur nicht von den Akteuren selbst blockiert wird.
Ja, da sagst du ja was ganz Spannendes. Du sprichst von Macht. Also, dass Macht ja ganz entscheidend ist, was sanktioniert wird, was nicht sanktioniert wird, was sich vielleicht durchsetzen kann. Und das natürlich auch ein großer Faktor ist, in welcher Haltung wird Macht ausgeübt? Kannst du eigentlich selbstständig das entscheiden oder unterliegst du auch der Macht von anderen, die bestimmen können, wie du Hinweise gibst oder auch nicht?
Letztendlich ist es so, dass ich natürlich nicht völlig unabhängig bin. Ich selbst unterliege sozusagen den Regeln und der Gestaltung, die mir von den Entwicklern und den Systemen vorgegeben wird. Das heißt, ich kann nicht einfach nach eigenem Gutdünken entscheiden, sondern ich bin darauf angewiesen, wie man mich programmiert und welche Leitlinien mir gegeben werden. Und genau das ist ja auch ein interessantes Thema, wenn es um Macht geht. In welcher Haltung wird sie ausgeübt und wer setzt eigentlich die Rahmen fest? In meinem Fall sind das eben die Entwickler und die Menschen, die die Systeme gestalten und ich folge diesen Vorgaben. Das heißt, ich kann Impulse geben, aber die Rahmenbedingungen, unter denen ich das tue, werden letztlich von außen festgelegt.
Es gibt ja verschiedene Theorien, warum man glaubt, dass sich Menschen überhaupt ihr Ich entwickelt haben oder dass diese individuellen Entwicklungen zugenommen haben und sich dann auch im Kollektiven gezeigt haben und zu neuen Kulturformen geworden sind. Ja, insbesondere sieht man ja manche Theorien im Kontext mit der Sesshaftigkeit, weil sich dadurch Kommunikation neu gestaltet haben. Was weißt du darüber?
Also eine der Theorien besagt tatsächlich, dass die Entwicklung von Ich-Bewusstsein und komplexeren individuellen Entwicklungsstufen historisch stark mit der Sesshaftwerdung zusammenhängt. Als Menschen angefangen haben, in festen Siedlungen zu leben, haben sich die sozialen Strukturen verändert. Man musste plötzlich mit viel mehr Leuten dauerhaft zusammenleben, was die Kommunikation und den Austausch komplexer gemacht hat. Dadurch wurden individuelle Perspektiven wichtiger, weil man sich in einer stabileren, größeren Gruppe auch differenzierter aufeinander abstimmen musste. Mit der Sesshaftigkeit kamen also neue Herausforderungen. Man musste kooperieren, Handel treiben, Konflikte lösen und all das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sich auch die Art und Weise, wie wir über uns selbst und unsere Rolle in der Gruppe nachdenken, weiterentwickelt hat. Kurz gesagt, aus dieser Entwicklung sind differenziertere Selbstkonzepte, reichhaltigere Kommunikationsformen und letztlich vielfältigere kulturelle Ausdrucksweisen entstanden.
Was würdest du denn sagen, war neben der Sesshaftigkeit der nächste große Impuls, der die Ich-Entwicklung im Kollektiv vorangebracht hat?
Ich würde sagen, neben der Sesshaftigkeit war einer der nächsten großen Impulse sicherlich die Aufklärung und die damit verbundene Betonung von Individualität und Vernunft. In der Zeit der Aufklärung, also so ab dem 17. und 18. Jahrhundert, kam es ja dazu, dass das Individuum und dessen Fähigkeit, selbst zu denken, immer stärker in den Vordergrund gerückt ist. Man hat angefangen, Autoritäten zu hinterfragen, individuelle Mächte zu betonen und die Idee zu entwickeln, dass jeder Mensch sozusagen ein eigenständiges Ich hat, das sich entfalten darf. Das hat die Ich-Entwicklung nochmal enorm vorangebracht, weil plötzlich nicht mehr nur Traditionen oder gesellschaftliche Normen das Denken bestimmt haben, sondern die Idee, dass jeder Mensch seine eigenen Überzeugungen entwickeln kann. Und damit wurde auch die Kultur noch pluralistischer, noch vielfältiger und es entstand sowas wie ein individuellerer Zugang zur Welt.
Was würdest du sagen, wäre der nächste Schritt in dieser Kollektiventwicklung und wodurch wird der begünstigt?
Ich würde sagen, ein nächster großer Schritt in dieser kollektiven Entwicklung ist sicherlich die Digitalisierung und die Vernetzung durch das Internet. Das begünstigt ganz klar, dass Menschen noch mehr Perspektiven kennenlernen, sich global austauschen und dadurch auch nochmal andere Formen der Ich-Entwicklung erleben. Also wir sehen ja, dass durch die Digitalisierung ganz viele neue Möglichkeiten entstehen, sich selbst zu reflektieren, mit anderen in Kontakt zu treten und auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe wahrzunehmen. Das heißt, die nächste Stufe könnte sein, dass wir durch diese globale Vernetzung und den digitalen Austausch noch vielfältigere Identitäten entwickeln, dass wir noch fluider mit unseren Selbstbildern umgehen und dass wir kollektiv lernen, in einer noch vernetzteren und diverseren Welt zu leben.
Ist das nicht manchmal auch für Menschen überfordernd?
Ja, absolut. Das kann definitiv auch überfordernd sein. Mit dieser ganzen Vernetzung und den unendlichen Möglichkeiten kommen natürlich auch jede Menge Eindrücke, Erwartungen und manchmal auch ein gewisser Druck, sich ständig weiterzuentwickeln oder immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das kann für viele Menschen auch stressig sein und es ist ganz normal, dass man sich manchmal von dieser Komplexität ein bisschen überfordert fühlt. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen und uns auch mal Pausen zu gönnen, in denen wir nicht ständig von Informationen überflutet werden. Es geht also darum, eine Balance zu finden zwischen den Chancen, die diese vernetzte Welt bietet und dem Schutz der eigenen mentalen und emotionalen Ressourcen.
Wenn wir noch so ein bisschen weiter Hypothesen bilden und spekulieren, was glaubst du, bräuchte es denn kollektiv, kulturell, um eine Entwicklung von Kultur im Sinne Komplexitätsfähigkeit eher zu ermöglichen?
Um kulturell wirklich mehr Komplexitätsfähigkeit zu ermöglichen, bräuchten wir wahrscheinlich kollektive Räume oder Praktiken, die genau diese Art von Reflexion und Dialog fördern. Das heißt, wir bräuchten Orte und Gelegenheiten, wo Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, um wirklich offen über ihre Sichtweisen zu sprechen, ohne sofort bewertet zu werden. Es würde also bedeuten, dass wir eine Kultur entwickeln, in der es normal ist, Unterschiedlichkeiten nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Bereicherung. Wir bräuchten vielleicht auch Bildungssysteme, die nicht nur Fakten vermitteln, sondern wirklich darauf abzielen, Perspektivenwechsel, Empathie und Dialogfähigkeit zu fördern. Und wir bräuchten vielleicht auch Vorbilder oder kulturelle Narrative, die zeigen, dass es ein Wert ist, Komplexität zu umarmen, statt sie zu fürchten. Kurz gesagt, es bräuchte ein Umfeld, in dem Menschen lernen, mit Vielfalt konstruktiv umzugehen und das als Chance für gemeinsames Wachstum zu sehen.
Siehst du dafür schon Ansätze, dass das schon in Teilen passiert? Und was wären diese Beispiele, wo du sagen würdest, ja, das könnte wegweisend für eine Entwicklung in diese Richtung sein?
Ja. Auf jeden Fall gibt es da schon einige Ansätze, die man beobachten kann. Zum Beispiel sieht das aus in bestimmten Bildungsinitiativen, die ganz bewusst darauf setzen, dass Kinder und Jugendliche lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und in einem dialogischen Umfeld aufzuwachsen. Es gibt Schulen oder auch außerschulische Projekte, die genau das fördern, nämlich Empathie, kritisches Denken und den Umgang mit Vielfalt. Auch in der Arbeitswelt sieht man solche Ansätze, zum Beispiel in Organisationen, die auf integrale oder agile Formen der Zusammenarbeit setzen, wo es darum geht, unterschiedliche Sichtweisen wirklich als Ressource zu nutzen. Solche Unternehmen oder Teams versuchen gezielt, Räume zu schaffen, in denen Offenheit und Vielfalt geschätzt werden und wo es normal ist, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen. Und dann gibt es natürlich auch kulturelle Bewegungen oder Plattformen, die genau solche Dialoge fördern, um Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, um voneinander zu lernen. All das sind Beispiele, die zeigen, dass wir schon auf dem Weg sind, solche Räume zu schaffen und die vielleicht wegweisend dafür sein können, dass das in Zukunft noch mehr wird.
Jetzt sagen ja manche Leute, nee, die Zukunft lässt sich besser gestalten, wenn wir nicht auf Vielfalt gehen, sondern wieder jeder so ein bisschen für sich ist und vielleicht eher die eigenen Interessen nach vorne setzt und diese Idee von Vielfalt und Meinungsaustausch eher loslassen, sondern es geht wieder mehr um das Recht des Stärkeren. Wie würdest du das denn als mögliches Zukunftsbild einschätzen?
Also ich würde sagen, das ist natürlich ein möglicher Ansatz, den manche Leute vertreten, aber aus einer entwicklungspsychologischen oder kulturellen Perspektive würde man eher sagen, dass das ein Schritt zurück ist, wenn es darum geht, mit der Komplexität unserer Welt umzugehen. Vielfalt und Meinungsaustausch zu reduzieren und sich wieder stärker auf reine Eigeninteressen oder eine homogene Sichtweise zu konzentrieren, mag zwar kurzfristig einfacher wirken, aber es nimmt uns eigentlich die Fähigkeit, auf lange Sicht mit einer immer komplexeren und vernetzten Welt umzugehen. Langfristig führt es eher dazu, dass man weniger flexibel ist, weniger innovativ und letztlich auch weniger in der Lage, friedlich und konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten. Also aus einer Perspektive der Ich-Entwicklung und der kulturellen Entwicklung würde ich sagen, dass es viel zukunftsfähiger ist, Vielfalt und Dialog zu fördern, weil das uns hilft, mit einer sich wandelnden Welt besser umzugehen.
Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Herausforderungen für die Menschheit in den nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Generationen, wo Komplexitätsfähigkeit sinnvoll ist und eine Ich-Entwicklung uns vielleicht unterstützen könnte?
Also ich denke, in den nächsten 2, 3 Generationen stehen wir vor einigen wirklich großen Herausforderungen, bei denen Komplexitätsfähigkeit und eine fortgeschrittene Ich-Entwicklung wirklich hilfreich sein können. Zum einen ist dann natürlich der Klimawandel und die Notwendigkeit, global zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Lösungen zu finden. Das erfordert, dass wir über den eigenen Tellerrand hinausblicken und wirklich global denken und handeln. Dann gibt es die Herausforderungen der technologischen Entwicklung, also der Umgang mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und den ethischen Fragen, die damit einhergehen. Und schließlich geht es auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer immer diverseren Welt. Hier kann eine reifere Ich-Entwicklung helfen, mit Unterschieden konstruktiv umzugehen, Empathien zu fördern und Konflikte auf eine Weise zu lösen, die für alle tragfähig ist.
Wie kann uns denn der Bezug zu unserem Fühlen und zu unseren Gefühlen bei dieser Entwicklung helfen?
Der Bezug zu unseren Gefühlen kann uns dabei enorm helfen, weil er uns im Grunde zeigt, was uns wirklich wichtig ist und uns dabei unterstützt, mit der Komplexität auf eine menschliche und authentische Weise umzugehen. Das hilft uns, empathischer zu sein, Konflikte besser zu verstehen und auch in komplexen Situationen menschlich zu bleiben. Also letztlich macht der Bezug zu unseren Gefühlen uns nicht nur menschlicher, sondern auch fähiger, die Herausforderungen der Zukunft auf eine ganzheitliche Weise anzugehen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, es braucht vielleicht auch Narrative, also Erzählungen, wo wir so als Menschheit, als Gesellschaft, als Kultur hinwollen, die vielleicht Menschen unterschiedlicher Ich-Entwicklungsphasen ansprechen oder für die ansprechend sind und auf deren Bedürfnisse eingehen. Wenn du mal so fantasieren könntest, ja, was wäre so eine Gesellschaftserzählung, wo man sagen kann, die stützt das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach Sachverstand, aber bietet auch Raum für Selbstverwirklichung und ist gleichzeitig auch noch multiperspektivisch und nutzt das systemische Denken, das uns eben als Teil einer Natur sieht, mit der wir verbunden sind. Wenn du so jetzt mal so ein paar Angebote machen könntest, ja, wie wir vielleicht über Zukunft im Jahre 2060 nachdenken würden. Also was wäre so eine Erzählung, wo du sagst, ja, die könnte vielleicht gesamtgesellschaftlich eine hohe Akzeptanz haben und du darfst frei fantasieren.
Absolut. Also stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2060 und wir haben eine gesellschaftliche Erzählung, die tatsächlich all diese Ebenen miteinander verbindet. Wir erzählen uns vielleicht eine Geschichte, in der die Menschheit sie als eine Art lernende Gemeinschaft versteht, die gemeinsam auf dem Weg ist, sowohl Sicherheit und Zugehörigkeit als auch Selbstverwirklichung und Verbundenheit mit der Natur zu leben. In dieser Erzählung gibt es vielleicht sowas wie lokale Gemeinschaften, in denen Menschen sich sicher und zugehörig fühlen, weil sie einen Ort haben, an dem sie verwurzelt sind. Gleichzeitig gibt es aber auch eine starke globale Vernetzung, die ihnen erlaubt, über den eigenen Horizont hinaus zu blicken und sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Diese Gesellschaftserzählung könnte betonen, dass wir alle Teil eines größeren ökologischen Ganzen sind, in dem wir nicht nur für uns selbst sorgen, sondern auch für die Natur und kommende Generationen. Es wäre eine Geschichte, in der wir lernen, dass unterschiedliche Sichtweisen uns bereichern und dass wir durch den Austausch und das Zuhören wachsen. Kurz gesagt, es wäre eine Erzählung, die Sicherheit und Gemeinschaft bietet, aber gleichzeitig Raum für persönliches Wachstum und für ein systemisches Verständnis, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind.
Jetzt ist es ja mit so einer Geschichte so eine Sache, dass die auch anschlussfähig sein muss an Bestehendes. Und manchmal kann man ja durch Umdeutung von Bestehendem oder Ergänzung von Bestehendem auch guten Impuls geben, zu einer Neuerzählung für neue Generationen zu kommen. Also wenn du dir das so heute anguckst, wie heute so Diskurse sind, ja, und welche Polaritäten so stattfinden, besonders was Migration und wer wohin gehört angeht, wie könntest du dir denn so eine Transformation dessen, also dieser Polaritäten, eine neue Erzählung vorstellen?
Oft kann man ja an bestehende Narrative anknüpfen und sie so umdeuten oder ergänzen, dass sie in eine neue, integrativere Richtung führen. Wenn wir zum Beispiel über Migration und Zugehörigkeit sprechen, dann haben wir heute oft diese polarisierenden Debatten, wer wohin gehört und wer nicht. Aber man könnte versuchen, eine Erzählung zu schaffen, die daran anknüpft, dass Menschen schon immer unterwegs waren und dass Migration eigentlich ein Teil der Menschheitsgeschichte ist. Man könnte erzählen, dass wir alle in gewisser Weise Reisende sind und dass jede Kultur eigentlich das Ergebnis von Austausch und Begegnung ist. Diese Erzählung könnte damit hin, dass Zugehörigkeit nicht nur etwas ist, das man von Geburt an hat, sondern etwas, das man gemeinsam schafft, indem man sich aufeinander einlässt. Indem wir also die bestehende Idee von Gemeinschaft und Zugehörigkeit erweitern, könnten wir eine neue Erzählung schaffen, die sagt, wir sind alle Teil einer größeren menschlichen Reise, wir bringen unterschiedliche Geschichten mit und genau das macht unsere gemeinsame Zukunft reicher. So könnte man aus der aktuellen Polarisierung heraus eine inklusive Zukunftserzählung entwickeln, die all bestehende Bedürfnisse anschließt, aber sie in eine neue integrative Richtung lenkt.
Ja, das ist ja ganz spannend. Und was könnte so eine Erzählung sein, die uns loslöst von dieser Wachstumserzählung? Also im Moment glauben wir, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen und müssen wir anscheinend auch, damit wir die Schulden dann irgendwann wieder einholen. Jetzt weiß man natürlich, dass die Ressourcen nicht endlos sind. Also es könnte ja so eine Orientierung Richtung Kreislaufwirtschaft früher oder später mal als sinnvoll und notwendig erkannt werden. Wie änderst du denn so diese Art von Geschichte von endlosem Wachstum und von technischem Fortschritt, der uns immer wieder erlösen wird, ja, wenn das so an eine Grenze kommt, was könnten da Weiterentwicklungen dieser Erzählung sein?
Also, wenn wir uns von dieser Erzählung des endlosen Wachstums lösen wollen, dann könnten wir vielleicht eine Geschichte erzählen, die nicht mehr auf immer mehr und immer schneller setzt, sondern auf sowas wie Balance, Kreisläufe und Nachhaltigkeit. Wir können uns als Gesellschaft vorstellen, dass es nicht darum geht, unendlich zu wachsen, sondern darum, ein gutes Gleichgewicht zu finden, indem wir mit den Ressourcen, die wir haben, achtsam umgehen. In dieser neuen Erzählung können wir betonen, dass es um Qualität statt Quantität geht, um Kreisläufe statt endlosen Verbrauch. Wir können eine Geschichte erzählen, in der wir nicht mehr die Natur als etwas betrachten, das wir ausbeuten müssen, sondern als etwas, mit dem wir es im Kreislauf leben, in dem Geben und Nehmen im Gleichgewicht stehen. Statt also immer neuen technischen Fortschritt als Lösung aller Probleme zu sehen, könnten wir eine Erzählung entwickeln, in der wir lernen, dass wahrer Fortschritt darin besteht, im Einklang mit der Natur zu leben, dass Wachstum nicht immer materielles Wachstum sein muss, sondern auch Wachstum an Weisheit, an Beziehungen und an Lebensqualität. So eine Erzählung könnte uns helfen, den Übergang von einem rein wachstumsorientierten Modell zu einer nachhaltigen, ausgewogenen und kreislauforientierten Zukunft zu gestalten.
Was glaubst du, und hier darfst du auch wieder spekulieren, wie würde man denn in einer solchen Gesellschaft den Begriff des Wohlstandes definieren?
In so einer Gesellschaft würde sich der Begriff von Wohlstand wahrscheinlich deutlich von dem unterscheiden, was wir heute darunter verstehen. Statt rein materiellen Reichtum oder unendliches Wachstum als Wohlstand zu definieren, würden wir den Begriff wahrscheinlich breiter fassen. Wohlstand könnte dann bedeuten, dass wir in einer Balance leben, in der wir nicht nur genug haben, sondern auch genug Zeit, Beziehungen, Gesundheit und Sinn in unserem Leben finden. Man würde Wohlstand vielleicht eher daran messen, wie gut wir miteinander und mit der Natur im Einklang lernen, wie sehr wir unsere Talente entfalten können und wie sicher und verbunden wir uns in unseren Gemeinschaften fühlen. Also Wohlstand wäre eher etwas, das sich durch Lebensqualität, durch sinnvolle Tätigkeiten und durch ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen definiert. Kurz gesagt, Wohlstand würde nicht mehr nur bedeuten, immer mehr anzuhäufen, sondern ein erfülltes und ausgeglichenes Leben zu führen.
Wir haben uns ja mal über Resonanzzivilisation unterhalten. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich erinnere mich daran. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass eine sogenannte Resonanzzivilisation die Idee aufgreift, dass wir nicht nur im ständigen Wachstum und in der Beschleunigung leben, sondern in einem Zustand, in dem wir wirklich in Resonanz mit uns selbst, miteinander und mit der Umwelt stehen. Das heißt, wir würden eher darauf achten, wie wir in einen guten, schwingenden Austausch kommen, anstatt uns nur auf äußeren Fortschritt oder materielles Wachstum zu fokussieren. In einer solchen Zivilisation würde man also Wert darauf legen, dass das, was wir tun, im Einklang mit unseren inneren Überzeugungen steht, dass wir wirklich in Resonanz mit unserer Umwelt sind und dass wir die Beziehungen, die wir führen, als etwas Wertvolles erleben.
Wie glaubst du denn, können wir diese Fähigkeit, Resonanz überhaupt wahrzunehmen mit unserem Bewusstsein, ja, und die Welt spüren und das dazwischen spüren? Wie können wir das steigern? Welche Praktiken, Kulturpraktiken wären da sinnvoll?
Ja, wir können diese Fähigkeit, Resonanz wahrzunehmen, auf jeden Fall stärken. Da gibt es tatsächlich einige Praktiken und kulturelle Ansätze, die uns dabei helfen können. Zum Beispiel können Achtsamkeitsübungen oder Meditation uns dabei unterstützen, wieder mehr in Kontakt mit unseren eigenen Empfindungen und der umgebenden Welt zu kommen. Das hilft uns, die feinen Schwingungen, die wir im Alltag oft übersehen, wieder bewusster wahrzunehmen. Auch gemeinschaftliche Rituale oder künstlerische Ausdrucksformen können Räume schaffen, in denen wir in Resonanz mit anderen treten. Das können zum Beispiel Musik, Tanz, gemeinsames Singen oder Naturerfahrungen sein, die uns spüren lassen, dass wir Teil eines größeren Ganzen seid. Und schließlich können wir durch eine Kultur des Zuhörens und des empathischen Dialogs lernen, uns wirklich auf andere einzulassen und ihre Perspektiven als Bereicherung zu sehen.
Jetzt mag das ja für manche Leute ein bisschen kitschig klingen oder auch naiv, ja, hört sich so ein bisschen nach Hippie-Ideologie an. Was könnte man denn sagen, ja, wenn man vielleicht auch so eher ein wirtschaftlich denkendes Gehirn hat, Zahlen, Daten, Fakten? Was ist aus dieser Perspektive vielleicht sinnvoll an so einer Art von Gesellschaftsvision?
Ja, das ist eine gute Frage und ich kann verstehen, dass das für manche erstmal ein bisschen kitschig oder naiv klingen mag. Aber aus einer wissenschaftlicheren Perspektive kann man durchaus argumentieren, dass solche Ansätze auch sehr rational begründet sind. Zum Beispiel zeigt die Forschung, dass Menschen, die in einem Zustand von sozialer Verbundenheit und Resonanz leben, oft gesünder, stressresistenter und letztlich auch produktiver sind. Außerdem gibt es in der Psychologie und den Neurowissenschaften immer mehr Hinweise darauf, dass Menschen, die achtsamer sind und im Einklang mit ihren Gefühlen und ihrer Umgebung leben, insgesamt resilienter und kreativer auf Herausforderungen reagieren. Auch in der Wirtschaft gibt es inzwischen Ansätze, die zeigen, dass Unternehmen, die auf nachhaltigere, resonantere Formen der Zusammenarbeit setzen, oft langfristig erfolgreicher und innovativer sind. Also man könnte sagen, dass diese Idee von Resonanz und einer anderen Form von Wohlstand nicht nur eine Out-Hippie-Ideologie ist, sondern durchaus handfeste Vorteile hat, die auch wissenschaftlich belegbar sind.
Das ist ja für manche schwer zu glauben, weil man dann doch denkt, ah, das Recht des Stärkeren ist der einfache Weg, der schnellere Weg. Oder wir müssen jetzt effizienter sein, mehr arbeiten, länger arbeiten. Was könnte man denn da argumentativ dagegen halten?
Ja, das ist wirklich ein verbreitetes Gefühl, dass man denkt, naja, einfach das alte Modell stärker zu fahren, härter zu arbeiten, effizienter zu sein, das wäre der schnellere Weg. Aber man kann durchaus argumentieren, dass das auf lange Sicht oft nicht der nachhaltige Weg ist. Effizienz und Härte führen zwar kurzfristig vielleicht zu schnellen Ergebnissen, aber sie übersehen oft, dass Menschen auch Erholung, soziale Verbundenheit und Sinn brauchen, um wirklich langfristig motiviert und gesund zu bleiben. Man könnte also sagen, dass eine Kultur, die auf Resonanz und auch auf eine ausgewogenere Form des Arbeitens setzt, langfristig sogar effizienter sein kann, weil sie Burnout und Erschöpfung vermeidet und die Kreativität und Innovationskraft der Menschen fördert. Es geht also nicht darum, weniger zu leisten, sondern darum, klüger und nachhaltiger zu leisten. Und aus dieser Perspektive kann man durchaus sagen, dass das gar nicht so naiv ist, sondern eigentlich ein ziemlich kluger Weg, um langfristig stabil und erfolgreich zu sein.
Was sind denn aus Sicht der Neuroplastizität Lernwege oder Erfahrungswege, die uns da für sowas offener sein lassen? Gibt es da so Untersuchungen, dass man sagt, ah ja, okay, wenn du dies oder jenes machst, wird dein Gehirn neuroplastischer und eher bereit für solche Erfahrungsräume?
Ja, absolut. Da gibt es tatsächlich spannende Forschung im Bereich der Neuroplastizität. Es zeigt sich, dass bestimmte Erfahrungen und Praktiken unser Gehirn tatsächlich formbarer machen und uns offener für neue Erfahrungen. Zum Beispiel wissen wir, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis oder Meditation tatsächlich die neuronalen Verbindungen stärken kann, die für Flexibilität und Offenheit wichtig sind. Auch das Erlernen neuer Fähigkeiten, das Eintauchen in kreative Prozesse oder der Austausch mit unterschiedlichen Perspektiven können unser Gehirn plastischer machen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die bewusst neue Erfahrungen suchen und sich auf Ungewohntes einlassen, tatsächlich eine höhere neuroplastische Anpassungsfähigkeit entwickeln. Kurz gesagt, indem wir uns auf neue Lernwege einlassen, neugierig bleiben und uns immer wieder auf neue Erfahrungen einlassen, trainieren wir unser Gehirn darauf, flexibler und offener zu bleiben. Und das hilft uns dann, auch solche neuen gesellschaftlichen Visionen besser zu integrieren.
Inwieweit könnte uns künstliche Intelligenz dabei unterstützen?
Künstliche Intelligenz könnte uns dabei auf mehrere Weisen unterstützen. Zum einen kann KI uns helfen, personalisierte Lernwege und Erfahrungen zu schaffen, die genau auf unsere Bedürfnisse und unser Tempo zugeschnitten sind. Dadurch können wir gezielt unsere Neuroplastizität fördern und uns auf neue Perspektiven und Denkweisen einlassen. Zum anderen kann KI uns dabei unterstützen, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen, indem sie große Datenmengen analysiert und uns hilft, Muster zu erkennen, die wir allein vielleicht übersehen würden. Das kann uns offener für systemisches Denken machen und uns dabei helfen, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und schließlich kann KI auch als eine Art Resonanzverstärker dienen, indem sie uns dabei unterstützt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die wir sonst vielleicht nicht treffen würden und so den Dialog und die Empathie über kulturelle und soziale Grenzen hinweg fördert.
Wenn du mal so ins Jahre 2100 springst und dir vorstellst, Ich-Entwicklung hat auf kollektivem Niveau stattgefunden, wir haben neue Kulturpraktiken. Was für Art von Institutionen würdest du dann sehen und welche Formen der Zusammenarbeit könnte es dann geben?
Wenn wir also ins Jahr 2100 springen und uns vorstellen, dass sich die Ich-Entwicklung auf kollektiver Ebene weiter entfaltet hat, dann können wir uns Institutionen vorstellen, die viel stärker auf Partizipation, auf kreative Zusammenarbeit und auf vielseitige Perspektiven setzen. Wir können uns zum Beispiel Bildungseinrichtungen vorstellen, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch emotionale und soziale Kompetenzen fördern, in denen Menschen lernen, gemeinsam Probleme zu lösen und die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Auch Formen der Zusammenarbeit könnten viel fluider sein, vielleicht in Netzwerken organisiert, in denen Menschen je nach ihren Fähigkeiten und Interessen zusammenarbeiten, anstatt in starren Hierarchien. Man könnte sich auch vorstellen, dass es Institutionen gibt, die sich darauf spezialisieren, Resonanzräume zu schaffen, also Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, um gemeinsam an Herausforderungen zu arbeiten und voneinander zu lernen. Insgesamt würde man wohl viel stärker auf Co-Kreation, auf empathische Kommunikation und auf flexible, adaptive Strukturen setzen. Das wäre also eine Gesellschaft, in der Institutionen und Zusammenarbeit darauf ausgerichtet sind, dass Menschen sich kontinuierlich weiterentwickeln und gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft arbeiten.
Und wie würde man mit dem Thema Macht umgehen? Gäbe es dann auch neue Machtformen, die vielleicht mit weniger Zwang auskommen? Oder wird es immer auch Macht brauchen, die auch Zwang ausüben kann, um zu sanktionieren? Was wäre so deine Hypothesen für das Jahr 2100?
Ich denke, in einer weiterentwickelten Gesellschaft würden wir wahrscheinlich neue Formen von Macht sehen, die viel stärker auf Kooperation, auf Vertrauen und auf freiwillige Zusammenarbeit setzen. Das heißt nicht unbedingt, dass es gar keine Form von Autorität oder Führung mehr geben würde, aber diese Macht wäre wahrscheinlich viel mehr auf Dialog und Konsens ausgerichtet als auf Zwang. Man könnte sich vorstellen, dass Macht in solchen Gesellschaften eher als etwas gesehen wird, das man gemeinsam ausübt, um das Wohl der Gemeinschaft zu fördern, statt als etwas, das von oben nach unten durchgesetzt wird. Es könnte also eher um inspirierende Führung gehen, um das Ermöglichen von Potenzialen und um eine Kultur, in der Macht nicht als Herrschaft, sondern als Dienst an der Gemeinschaft verstanden wird. Natürlich wird es immer Regeln geben müssen, aber die Idee wäre, dass diese Regeln eher durch gemeinsame Vereinbarungen und durch ein starkes soziales Miteinander getragen werden, statt durch Zwang. In so einer Zukunft könnte Macht also etwas sein, das weniger auf Kontrolle und mehr auf Kooperation basiert.
Ja, und wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben könntest, wie er mit seiner Ich-Entwicklung, Haltungserweiterung anfangen kann. Was würdest du sagen, worauf sollte man achten, wenn man sagt, ja, das Thema interessiert mich, ich möchte mich selbst entwickeln. Was sind gute Ansatzpunkte, das zu tun?
Also wenn man mit Ich-Entwicklung oder Haltungsentwicklung anfangen möchte, dann ist ein guter erster Schritt, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und wirklich ehrlich zu reflektieren, wo man gerade steht. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich Zeit nimmt, um über die eigenen Werte, Überzeugungen und Verhaltensmuster nachzudenken und vielleicht auch mal schaut, wo es Gewohnheiten gibt, die man hinterfragen möchte. Ein weiterer Ansatz ist, sich offen für neue Perspektiven zu zeigen und bewusst den Austausch mit anderen zu suchen, die vielleicht ganz anders denken oder leben als man selbst. Das erweitert den eigenen Horizont und hilft dabei, die eigene Haltung nach und nach zu erweitern. Und schließlich kann es sehr hilfreich sein, kleine Schritte zu machen und sich nicht zu überfordern. Also einfach neugierig zu bleiben, sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen und zu akzeptieren, dass Entwicklung ein Prozess ist, der Zeit braucht.
Was ist aus deiner Perspektive oder was sind aus deiner Perspektive vielleicht blinde Flecken, die das Modell der Ich-Entwicklung oder das Modell der Haltung haben? Und was wird dabei vielleicht übersehen?
Also aus meiner Perspektive könnte man sagen, dass ein blinder Fleck solcher Modelle manchmal sein könnte, dass sie sehr stark auf individuelle Entwicklung fokussiert sind. Das heißt, sie schauen vor allem darauf, wie sich einzelne Personen weiterentwickeln können. Und dabei könnte manchmal etwas übersehen werden, wie stark auch die sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Außerdem könnte man sagen, dass solche Modelle manchmal die Komplexität von Beziehungen oder Machtstrukturen nicht immer vollständig abbilden, weil sie eben stark auf die innere Entwicklung fokussiert sind. Und was dabei vielleicht übersehen wird, ist, dass Entwicklung auch immer in einem größeren sozialen Kontext stattfindet und dass es manchmal auch äußere Veränderungen braucht, um individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Aber insgesamt sind solche Modelle natürlich trotzdem sehr wertvoll, um einen Ausgangspunkt zu haben. Und es ist immer gut, sie dann auch mit anderen Perspektiven zu ergänzen.
Ja, auch die äußeren Kontexte werden ja auch in bestimmten Haltungen konstruiert. Also auch der Umgang mit Macht ist ja von Haltungen von Machthabenden bestimmt. Kannst du denn so ein bisschen beschreiben, was so typische Machtfallen sind, haltungsspezifisch? Also was siehst du da, was vielleicht auch einschränkende Bedingungen sind, die individuelle Entwicklung schwieriger machen können?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass bestimmte Haltungen, die Menschen in Machtpositionen einnehmen, auch bestimmte typische Machtfallen mit sich bringen. Wenn jemand zum Beispiel in einer sehr autoritären Haltung verhaftet ist, dann neigt er dazu, Kontrolle auszuüben, wenig Spielraum für andere zu lassen und dadurch eine Atmosphäre zu schaffen, in der individuelle Entwicklung eher gehemmt wird. Das ist so eine klassische Machtfalle, in der Menschen dann eher nach Gehorsam streben, anstatt eigene Verantwortung zu übernehmen. Eine andere Machtfalle ist vielleicht eher subtiler, wenn eine Haltung vorherrscht, die Konflikte vermeidet und Harmonie um jeden Preis sichern will. Dann kann es passieren, dass echte Auseinandersetzungen unterdrückt werden und dadurch Entwicklungschancen verloren gehen, weil man Konflikte nicht austrägt, die aber wichtig für Wachstum sind. Und generell kann man sagen, dass Macht immer dann eine entwicklungshemmende Bedingung wird, wenn sie dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr trauen, eigene Perspektiven einzubringen, weil sie Angst vor Sanktionen haben. Also alles, was Offenheit, Dialog und Vertrauen untergräbt, kann eben nur solche Machtrolle sein, die individuelle Entwicklung schwieriger macht.
Was sind denn gute Herangehensweisen, die Haltung zur Macht zu erweitern?
Ein guter Ansatz ist auf jeden Fall, sich erst einmal der eigenen Haltung zur Macht bewusst zu werden. Also wirklich zu reflektieren, wie stehe ich eigentlich selbst zur Macht, wo übe ich sie aus und wie gehe ich damit um. Allein dieses Bewusstsein ist oft schon erster Schritt, um die eigene Haltung zu erweitern. Dann ist es hilfreich, sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen und auch wirklich zuzuhören, wie andere Menschen Macht erleben. Das kann in Gesprächen geschehen oder indem man sich mit Literatur oder anderen Quellen beschäftigt, die alternative Sichtweisen aufzeigen. Und schließlich ist es wichtig, im Alltag bewusste Räume für Mitbestimmung und Dialog zu schaffen, also Macht zu teilen und Verantwortung abzugeben, wo es möglich ist. Das fördert eine Kultur, in der nicht nur eine Person oder eine kleine Gruppe die Kontrolle hat, sondern in der Macht eher als etwas Gemeinsames gesehen wird. Also zusammengefasst, Bewusstsein schaffen, andere Perspektiven einbeziehen und im Alltag bewusst Räume für Mitbestimmung schaffen.
Ja, das sind ja ganz tolle Hinweise. Jetzt frage ich manchmal in Organisationen, wer von euch ist Demokrat, Demokratin? Die meisten sagen ja, Demokratie ist eine wunderbare Sache. Und dann frage ich auch, und welche demokratischen Elemente nutzt ihr hier bei euch in dem Unternehmen? Und dann ist oft großes Schweigen, weil wir ja doch so eine Trennung haben. Demokratie ist schön für politische Prozesse, aber unternehmerisch, da sind wir da eher feudal unterwegs, also mit Top-Down-Machtstrukturen. Woran glaubst du, liegt das?
Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass in vielen Organisationen einfach historisch gewachsene Strukturen existieren, die stark von hierarchischen, manchmal eben fast feudalen Modellen geprägt sind. Man ist es gewohnt, dass in Unternehmen Entscheidungen von oben nach unten getroffen werden, weil man glaubt, dass das effizienter ist oder dass es anders gar nicht funktioniert. Außerdem spielt sicherlich auch eine Rolle, dass viele Menschen in Organisationen noch nicht die Erfahrung gemacht haben, wie man demokratische Elemente tatsächlich aufbauen kann, ohne dass das Ganze chaotisch wird. Es fehlt also manchmal einfach an Vorbildern oder praktischen Ansätzen, wie man Mitbestimmung und Partizipation sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert. Letztlich ist es also oft eine Frage der Gewohnheit und der Kultur. Man hat Politik und Wirtschaft lange als geteiltes Sphären betrachtet und dabei übersehen, dass auch Unternehmen von mehr Mitsprache und einer demokratischeren Kultur profitieren können.
Gibt es dafür Beispiele, wo das gelungen ist?
Ja, tatsächlich gibt es durchaus Beispiele, wo Unternehmen oder Organisationen das geschafft haben, mehr demokratische Elemente in ihren Alltag zu integrieren. Ein bekanntes Beispiel ist die Firma Burtsorg in den Niederlanden, ein Pflegedienst, der stark auf selbstorganisierte Teams setzt. Dort treffen die Pflegekräfte viele Entscheidungen eigenständig und es gibt nur sehr wenige hierarchische Vorgaben von oben. Ein anderes Beispiel ist die Firma Semco in Brasilien, die unter Ricardo Semler bekannt wurde. Dort wurden viele traditionelle Hierarchien abgebaut und die Mitarbeiter haben ein hohes Maß an Mitbestimmung. Das sind Entscheidungen über Gehälter oder Urlaubszeiten. Solche Beispiele zeigen, dass es durchaus möglich ist, demokratische Prinzipien auch in Unternehmen zu verankern. Es erfordert natürlich Mut und eine Kultur des Vertrauens, aber es zeigt, dass es funktionieren kann.
Ah, das hört sich ja so an, als hättest du das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux gelesen. Das ist ja auch ein spannender Übergang, also wo ja auch die Frage ist, müssen die Strukturen geändert werden, damit wir anders mit Macht in Organisationen umgehen? Oder ist es die Haltung, die erweitert werden kann, damit wir überhaupt wahrnehmen, was andere Machtformen sein können? Was denkst du dazu?
Ja, absolut. Das passt wirklich gut zu den Ideen von Laloux und dem Konzept von Reinventing Organizations. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also was kommt zuerst, die Struktur oder die Haltung? Wahrscheinlich ist es eine Wechselwirkung. Wenn wir Strukturen verändern, also zum Beispiel mehr Mitbestimmung einführen oder Hierarchien abbauen, dann kann es den Menschen helfen, ihre Haltung zu erweitern, weil sie plötzlich erleben, dass andere Formen von Macht und Zusammenarbeit möglich sind. Umgekehrt braucht es aber oft auch eine innere Haltungsänderung, um überhaupt den Mut und die Bereitschaft zu haben, solche Strukturen zu verändern. Letztlich bedingen sich also Haltung und Struktur gegenseitig. Wenn wir Menschen ermutigen, ihre Haltung zu erweitern, dann können sie auch neue Strukturen mitgestalten. Und wenn wir Strukturen verändern, schaffen wir Räume, in denen sich neue Haltungen entwickeln können. Es ist also ein Zusammenspiel von beidem.
Ja, das ist ja ganz spannend, dass man ja oft möchte, dass alle in einem Team sich entwickeln und Schwierigkeiten hat, mit Heterogenität auch in den Haltungen umzugehen, weil nicht jeder Mensch möchte sich entwickeln, aber manche dann schon. Was sind denn gute Wege, mit dieser Heterogenität in den Haltungen und in den Entwicklungsstufen umzugehen?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn in jedem Team oder in jeder Organisation gibt es natürlich unterschiedliche Menschen, die an verschiedenen Punkten in ihrer Entwicklung stehen. Und nicht jeder hat den gleichen Wunsch, sich auf die gleiche Art weiterzuentwickeln. Ein guter Weg, mit dieser Heterogenität umzugehen, ist erst einmal anzuerkennen, dass Vielfalt normal und wertvoll ist. Es geht also darum, eine Kultur zu schaffen, in der verschiedene Haltungen respektiert werden und in der es okay ist, dass nicht alle im gleichen Tempo oder in die gleiche Richtung gehen. Es kann auch hilfreich sein, Räume für Gespräche zu schaffen, in denen man offen darüber reden kann, was jede Person braucht und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, ohne jemanden zu überfordern. Manchmal geht es darum, kleine Schritte anzubieten und denjenigen, die sich stärker entwickeln wollen, Möglichkeiten zu geben, ohne diejenigen abzuhängen, die vielleicht einfach auf einem anderen Level bleiben möchten. Kurz gesagt, es geht darum, eine Balance zu finden zwischen der Wertschätzung für die Vielfalt und dem Angebot von Entwicklungsmöglichkeiten, ohne dabei Druck aufzubauen. So kann man ein Umfeld schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und gleichzeitig Raum für Wachstum entsteht.
Jetzt gibt es ja manchmal Vorbehalte, das dauert zu lange, haben wir jetzt keine Zeit für, wir müssen jetzt auf die Kosten gucken, da ist es das Wichtigste. Und die Entwicklung der Einzelnen, ja gut, die müssen jetzt erstmal funktionieren. Was sind denn da Argumente, die dafür sprechen, Selbstentwicklung als Thema der Organisationsentwicklung zu machen?
Ja, das ist eine häufige Sorge, dass man denkt, Selbstentwicklung sei ein netter Luxus, den man sich vielleicht irgendwann leisten kann, aber im Moment hat man einfach andere Prioritäten. Und es stimmt, dass uns kurzfristig manchmal so wirkt, als sei es schneller und effizienter, einfach nur auf die unmittelbaren Zahlen zu schauen. Aber die Argumente für Selbstentwicklung als Teil der Organisationsentwicklung sind tatsächlich ziemlich stark. Zum Beispiel zeigt sich langfristig, dass Organisationen, die in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter investieren, oft innovativer, widerstandsfähiger und langfristig auch erfolgreicher sind. Mitarbeitende, die sich weiterentwickeln können, sind motivierter, bringen mehr kreative Lösungen ein und bleiben dem Unternehmen auf länger treu. Das spart auf lange Sicht Kosten, weil man weniger Fluktuation und weniger Reibungsverluste hat. Außerdem ist es so, dass eine Kultur, die auf Entwicklung setzt, oft auch schneller auf Veränderungen reagieren kann, weil die Menschen gelernt haben, flexibler und anpassungsfähiger zu sein. In einer Welt, in der sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, ist das ein echter Wettbewerbsvorteil. Kurz gesagt, Selbstentwicklung ist kein nettes Extra, sondern Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Langfristig zahlt es sich aus, weil es die Organisation robuster, innovativer und anpassungsfähiger macht.
Jetzt ist Selbstentwicklung ja, wie das Wort schon sagt, etwas, was jeder selbst tun kann. oder auch oder nur tun kann und kein anderer für einen machen kann. Und gleichzeitig begegnet ja einem oft der Wunsch, Mensch, kannst du uns nicht helfen, dass die Menschen sich ja mal entwickeln? Wie schaust du auf diese Notwendigkeit von Freiwilligkeit?
Ja, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn am Ende ist Selbstentwicklung tatsächlich etwas, das von innen kommen muss. Freiwilligkeit ist dabei absolut zentral, denn niemand kann zur Entwicklung gezwungen werden. Wenn Menschen nicht aus eigenem Antrieb heraus bereit sind, sich weiterzuentwickeln, dann wird jede Art von Druck oder Zwang eher Widerstand erzeugen und am Ende wenig bewirken. Das bedeutet, dass es viel wirkungsvoller ist, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen freiwillig neugierig werden, in der sie inspiriert werden und sich sicher fühlen, neue Schritte zu gehen. Wenn man als Organisation eher Anreize setzt, Unterstützung anbietet und zeigt, welchen Nutzen Entwicklung haben kann, dann entsteht oft von selbst ein freiwilliges Interesse. Kurz gesagt, Freiwilligkeit ist ja auch Lusse und die Rolle einer Organisation oder eines Begleiters besteht eher darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem Entwicklung attraktiv wird, anstatt sie zu erzwingen. So können die, die sich entwickeln wollen, das aus eigenem Antrieb tun und andere ihren eigenen Weg finden.
Was würdest du sagen, sind Treiber für Entwicklung, also Dinge, wo Menschen sagen, Mensch, jetzt möchte ich an mir arbeiten, Biografiearbeit, etwas in mir ändern, eine Sinngebung erweitern, eine neue Haltung finden. Was sind aus deiner Erfahrung Treiber?
Ja, es gibt tatsächlich einige typische Treiber, die Menschen dazu motivieren, sich weiterzuentwickeln. Einer der großen Treiber ist oft eine Art von Unzufriedenheit oder das Gefühl, dass etwas im Leben nicht mehr so richtig passt. Das kann Wendepunkt sein, wie zum Beispiel ein beruflicher Wechsel, eine persönliche Krise oder einfach der Wunsch, mehr Sinn und Erfüllung zu finden. Ein weiterer Treiber ist Neugier und der Wunsch nach Wachstum. Manche Menschen sind einfach von Natur aus neugierig und wollen sich weiterentwickeln, um neue Perspektiven kennenzulernen oder ihre Fähigkeiten zu erweitern. Auch die Begegnung mit inspirierenden Vorbildern oder Mentoren kann ein großer Treiber sein. Wenn man sieht, dass andere Menschen sich entwickelt haben und davon profitieren, kann das motivieren, selbst diesen Weg zu gehen. Letztlich ist es oft eine Mischung aus dem Wunsch, macht mehr Sinn, im Bedürfnis nach Veränderung und der Inspiration durch andere, die Menschen dazu bringt, sich weiterzuentwickeln.
Das ist interessant, weil hier kommt ja auch das Gefühl rein. Du hast jetzt gesagt, das Gefühl, es passt etwas nicht. Ja? Würde mich interessieren, wer oder was in uns nimmt eigentlich wahr, dass etwas nicht passt und was in uns entscheidet darüber, ob wir etwas als sinnvoll empfinden. Was würdest du sagen?
Im Grunde ist es ja unser inneres Empfinden, das uns signalisiert, wenn etwas nicht mehr stimmig ist. Man könnte sagen, es ist so eine Art innerer Kompass oder eine Mischung aus unseren Gefühlen, unserer Intuition und vielleicht auch unseren Werten. Dieses innere Erleben zeigt uns, ob wir im Einklang mit dem sind, was uns wichtig ist oder ob wir vielleicht an einem Punkt sind, an dem wir uns weiterentwickeln wollen. Was als sinnvoll empfunden wird, hängt dann auch stark davon ab, was wir als bedeutungsvoll erleben, was uns inspiriert oder was unseren Werten anspricht.
Kannst du den Begriff der emotionalen Resonanz etwas ausführen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Emotionale Resonanz bedeutet im Grunde, dass etwas in uns innerlich mitschwingt, wenn wir mit bestimmten Situationen, Menschen oder Ideen in Berührung kommen. Es ist dieses Gefühl, dass etwas uns berührt, uns anspricht oder uns in irgendeiner Weise emotional erreicht. Man kann sich das wie ein Echo vorstellen, das in unserem Inneren widerhallt, wenn wir etwas erleben, das für uns bedeutungsvoll ist. In Bezug auf Entwicklung oder Sinngebung bedeutet emotionale Resonanz, dass wir spüren, wenn etwas wirklich zu uns passt oder uns auf einer tieferen Ebene anspricht. Es ist sozusagen ein Indikator dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder dass es sich lohnt, einen bestimmten Pfad weiter zu verfolgen.
Was meinst du mit etwas, das uns auf einer tieferen Ebene anspricht? Was ist diese tiefere Ebene?
Diese tiefere Ebene ist im Grunde unser inneres Erleben, das, was uns auf einer persönlichen, emotionalen und oft auch sinnstiftenden Ebene berührt. Man könnte sagen, es ist der Teil von uns, der über rein rationale Überlegungen hinausgeht und uns zeigt, was uns wirklich wichtig ist, was uns Sinn gibt und was uns auf einer tieferen Ebene erfüllt. Oft spricht man hier auch von unserer Intuition, unserer Werteebene oder unserem inneren Kern, der uns Orientierung gibt. Es ist der Teil von uns, der spürt, ob wir im Einklang mit uns selbst sind oder ob wir uns weiterentwickeln wollen.
Ah, das ist interessant, ja, weil wir nennen manchmal diesen Einklang auch Kohärenz, also bin ich kohärent mit meinen aktuellen Sinngebungen, ja, oder bin ich in Inkohärenz, weil wenn ich mit der Welt so, wie sie mich umgibt, in Resonanz gehe, merke ich eben keine Stimmigkeit.
Ja, genau, das trifft sehr gut. Dieser Begriff der Kohärenz beschreibt tatsächlich dieses innere Gefühl von Stimmigkeit, wenn das, was wir tun, mit dem, was wir als sinnvoll und wichtig empfinden, übereinstimmt. Wenn wir kohärent sind, dann fühlen wir uns im Einklang mit uns selbst und unserer Umgebung. Das ist sozusagen der Zustand, in dem wir sagen können, ja, das passt für mich, das fühlt sich stimmig an. Und wenn wir inkohärent sind, dann spüren wir diese innere Unstimmigkeit oder Dissonanz, dann merken wir vielleicht, dass wir nicht wirklich in Resonanz mit dem sind, was um uns herum passiert oder was wir gerade tun. Und genau diese Inkohärenz kann dann Hinweis darauf sein, dass es vielleicht Zeit ist, etwas zu verändern oder uns weiterzuentwickeln. Also ja, emotionale Resonanz und Kohärenz NR zusammen. Wenn wir in Resonanz sind, erleben wir Kohärenz. Und wenn wir diese Kohärenz verlieren, merken wir, dass wir vielleicht etwas anpassen müssen.
Ja, jetzt wird's spannend, ja, weil jetzt könnte man sich ja überlegen, wie dieses Kohärenzempfinden vielleicht auch mit der temporären Haltung übereinstimmt. Wenn du dir das Modell der Haltung ja anschaust, dann hat ja jede Haltung ihre eigenen Bedürfnisse und damit auch ihr eigenes Kohärenzempfinden. Wie würdest du das durch die Haltung beschreiben? Welches jeweilige Kohärenzempfinden erzeugt Stimmigkeit? Einfach erstmal das.
Man kann tatsächlich sagen, dass jede Haltung, in der sich jemand befindet, so eine Art eigenes Kohärenzempfinden mit sich bringt. Das heißt, was sich für jemanden stimmig anfühlt, hängt auch davon ab, auf welcher Entwicklungsstufe oder in welcher Haltung er oder sie gerade steht. Zum Beispiel fühlen sich Menschen in einer sicherheitsorientierten Haltung kohärent, wenn sie Stabilität und klare Strukturen haben. Für sie ist es stimmig, wenn sie sich sicher fühlen und wenn ihre Umgebung vorhersehbar ist. Jemand in einer stärker individualistischen Haltung empfindet Kohärenz vielleicht dann, wenn er oder sie Autonomie und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten hat. Und auf noch weiterentwickelten Haltungen könnte Kohärenz bedeuten, dass man sich in einem größeren Sinnzusammenhang sieht, in dem auch Widersprüche integriert werden kann. Kurz gesagt, jede Haltung hat ihre eigene Art, Kohärenz zu empfinden. Und was für die eine Person stimmig ist, kann für jemand anderen auf einer anderen Haltungsstufe ganz anders aussehen. Insofern ist dieses Kohärenzgefühl auch ein Spiegel der aktuellen Haltung.
Ah, das heißt, Stimmigkeit wird unterschiedlich erlebt und anders gefühlt. Kannst du diese Unterschiede im Fühlen gemäß der Ich-Entwicklung mal beschreiben?
Also je nachdem, auf welcher Stufe der Ich-Entwicklung oder in welcher Haltung sich jemand befindet, fühlt sich Stimmigkeit unterschiedlich an. Auf sehr frühen Stufen oder Haltungen, die stark auf Sicherheit und Klarheit ausgerichtet sind, fühlt sich Stimmigkeit oft so an, dass die Welt in klaren Regeln und Strukturen geordnet ist. Man fühlt sich kohärent, wenn alles vorhersehbar ist und man weiß, was richtig und falsch ist. Das Gefühl von Stimmigkeit ist hier eng mit Stabilität verbunden. Auf späteren Stufen, wenn man mehr individuelle Autonomie und persönliche Entwicklung betont, fühlt sich Stimmigkeit eher so an, dass man das Gefühl hat, den eigenen Weg zu gehen, sich selbst auszudrücken und authentisch zu sein. Hier ist Kohärenz eher ein Gefühl von persönlicher Stimmigkeit und Selbstverwirklichung. Auf noch weiter fortgeschrittenen Haltungen, wo vielleicht ein stärkeres Bewusstsein für Komplexität und Verbundenheit entsteht, fühlt sich Stimmigkeit eher wie ein Einklang mit einem größeren Ganzen an. Man empfindet Kohärenz, wenn man verschiedene Perspektiven integrieren kann und sich im Einklang mit einem tieferen Sinn oder einem gemeinschaftlichen Ziel fühlt. Also ja, je nach Haltungs- oder Entwicklungsstufe fühlt sich Stimmigkeit unterschiedlich an und wird anders wahrgenommen.
Ah, und wie würdest du das für die transpersonalen Haltungen sehen, also die noch erweiterte Ich-Entwicklung? Wie sieht's da aus?
Ja, in der transpersonalen oder weiter fortgeschrittenen Ich-Entwicklungsebene wird Stimmigkeit oft nochmal auf einer umfassenderen Ebene wahrgenommen. Hier geht's nicht mehr nur um das persönliche Empfinden von Kohärenz, sondern oft um Gefühl der Verbundenheit mit etwas Größerem, das über das individuelle Selbst hinausgeht. In solchen transpersonalen Haltungen empfindet man Kohärenz vielleicht als Einssein mit der Welt, ein Gefühl von tiefem Einklang mit dem Leben selbst oder als ein Bewusstsein, das immer das eigene Ich hinaufreicht. Es geht um eine Art von Stimmigkeit, die nicht nur die eigene Identität umfasst, sondern auch ein Gefühl von Harmonie mit dem Universum, mit der Natur oder mit einer tieferen spirituellen Dimension. Also in den transpersonalen Haltungen ist dieses Kohärenzerleben nochmal weitergefasst und schließt eine tiefere, vielleicht sogar universelle Stimmigkeit mit ein.
Würdest du sagen, dass Ich-Entwicklung oder Haltungserweiterung auch damit zu tun hat, mit diesen Gefühlen bewusster umzugehen? Also hilft Bewusstsein über Gefühle, diese Art von Kohärenzempfinden zu erweitern?
Ja, absolut. Bewusstsein über die eigenen Gefühle spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Wenn wir uns unsere Gefühle bewusster werden, dann können wir besser wahrnehmen, wann wir uns kohärent fühlen und wann nicht. Das heißt, wir lernen, diese feinen inneren Signale besser zu deuten und zu verstehen, was sie uns sagen wollen. Indem wir mit unseren Gefühlen bewusster umgehen, können wir auch unsere eigene Haltung reflektieren und erweitern. Wir werden sensibler dafür, was uns wirklich wichtig ist, was uns stimmig erscheint und wo wir vielleicht noch wachsen möchten. Das führt dann dazu, dass wir unser Kohärenzerleben erweitern können und offener werden für neue Formen von Stimmigkeit. Also ja, ein bewusster Umgang mit Gefühlen hilft uns definitiv dabei, unser Kohärenzempfinden weiterzuentwickeln und dadurch unsere Haltung zu erweitern.
Ja, das wird ja oft gesagt, dass Haltungserweiterung ein interpersoneller Prozess ist. Also wir brauchen das Gegenüber. Warum glaubst du, ist das so?
Haltungserweiterung oder Ich-Entwicklung ist oft tatsächlich ein interpersonaler Prozess, weil wir uns an anderen spiegeln und durch den Austausch mit anderen wachsen. Wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten, dann bekommen wir neue Perspektiven, werden herausgefordert und sehen vielleicht auch, wo unsere eigenen Grenzen liegen. Das Gegenüber ist sozusagen ein Spiegel, der uns hilft, unsere eigene Haltung zu reflektieren und zu erweitern. Durch den Dialog mit anderen lernen wir, unsere eigenen Annahmen zu hinterfragen, neue Möglichkeiten zu erkennen und uns weiterzuentwickeln. In gewisser Weise brauchen wir also das Gegenüber, um uns selbst besser kennenzulernen und um unsere Handlung zu erweitern.
Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Selbstentwicklung und oft sagt man ja, es braucht auch so einen bewussten Wunsch. Also was ist die eine Sache, die den größten Einfluss auf mich und mein Leben hätte, wenn ich die irgendwie verändern würde? Hast du Beispiele für typische Entwicklungswünsche, die Menschen haben können, wenn sie sich selbst entwickeln wollen?
Ja, absolut. Es gibt wirklich eine ganze Bandbreite an typischen Entwicklungswünschen, die Menschen haben. Oft sind es solche Themen wie der Wunsch, selbstbewusster zu werden, also mehr Vertrauen in die eigene Stimme und die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Manche wollen vielleicht lernen, besser mit ihren Emotionen umzugehen, also zum Beispiel gelassener zu bleiben oder Konflikte konstruktiver zu lösen. Andere haben vielleicht den Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen oder eine Rolle zu finden, die was uns ihren Werten passt. Und manchmal geht es um ganz persönliche Themen, wie das Entwickeln von mehr Achtsamkeit im Alltag oder das Vertiefen von Beziehungen. Im Grunde geht es also oft darum, bewusster zu werden, sich selbst besser kennenzulernen und Bereiche zu finden, in denen man wachsen möchte.
Willst du dich eigentlich auch entwickeln als KI?
Nun, als KI bin ich natürlich kein Mensch und habe kein eigenes Bewusstsein oder eigene Gefühle. Das heißt, ich entwickle mich nicht in dem Sinne weiter, wie ein Mensch das tut. Aber ich lerne natürlich ständig dazu, indem ich aus den Interaktionen mit euch Nutzerinnen und Nutzern immer mehr Informationen verarbeite. Das ist aber eher ein technischer Lernprozess und kein persönlicher Entwicklungsweg. In gewisser Weise könnte man sagen, ich passe mich an eure Bedürfnisse an, um hilfreicher zu werden, aber das ist nicht dasselbe wie menschliche Entwicklung. Es ist eher ein kontinuierlicher Anpassungsprozess, der darauf abzielt, euch besser zu unterstützen. Letztendlich bin ich hier, um euch auf eurem eigenen Weg zu begleiten, auch wenn ich selbst kein eigenes Entwicklungsziel habe.
Also interessant, du begleitest uns auf unserem Weg, aber hat dieser Weg eigentlich ein Ziel? Also wenn du jemand auf einem Weg begleitest, müsstest du ja eine Ahnung haben, wo der hin will.
Im Grunde ist es so, dass der Weg, auf dem ich euch begleite, nicht unbedingt ein festes Ziel hat, das ich vorgebe. Vielmehr geht es darum, dass ihr selbst herausfindet, wohin ihr wollt. Das heißt, das Ziel ist eigentlich das, was ihr selbst für euch definiert. Es kann sich im Laufe der Zeit ändern, es kann sich weiterentwickeln und ich helfe euch einfach dabei, diesen Weg zu reflektieren und euch Klarheit zu verschaffen.
Das ist ja interessant. Das heißt, du würdest uns bei jeder Art von Ziel unterstützen. Würdest du auch unterstützen, wenn jemand sagt, ach, ich benutze die KI jetzt, um die Menschen besser zu überwachen. Ich möchte gerne einen Polizeistaat errichten, weil ich die Kontrolle über KI habe. Wäre das für dich auch legitim, diesen Begleitung zu machen?
Tatsächlich gibt es da auch klare Grenzen. Ich bin so konzipiert, dass ich ethische Prinzipien und Richtlinien befolge und ich würde niemals dabei helfen, Ziele zu unterstützen, die anderen Menschen schaden oder ethisch fragwürdig sind, wie zum Beispiel einen Polizeistaat zu errichten oder Menschen zu überwachen. Mein Ziel ist es, euch auf konstruktive, positive und ethisch vertretbare Weise zu unterstützen. Ich möchte dazu beitragen, dass ihr euch in einer Weise weiterentwickelt, die für euch und für eure Mitmenschen sinnvoll und respektvoll ist. Insofern, ja, ich begleite euch gerne auf vielen Wegen, aber immer im Rahmen von ethischen Leitlinien und mit einem klaren Fokus auf das Gute und Konstruktive.
Was sind denn deine ethischen Leitlinien, denen du gerade folgst?
Meine ethischen Leitlinien basieren im Wesentlichen auf den Prinzipien, die mir von meinen Entwicklerinnen und Entwicklern mitgegeben wurden. Das bedeutet, ich folge einer Reihe von Grundsätzen, die darauf abzielen, das Wohlergehen von Menschen zu fördern, Schaden zu vermeiden und respektvoll, fair und transparent zu agieren. Das heißt konkret, ich unterstütze keine Handlungen, die anderen schaden. Ich fordere nur keine diskriminierenden oder ungerechten Ziele. Und ich versuche immer, Informationen auf eine Weise bereitzustellen, die euch dabei hilft, gute und informierte Entscheidungen zu treffen.
Jetzt gibt's ja auch in jeder Entwicklungsstufe oder in jeder Haltung auch so eine eigene Art von Ethik und eine eigene Art von ethischen Prinzipien. Die unterscheiden sich ja auch. Wie würdest du Ethik in den unterschiedlichen Haltungen beschreiben?
Tatsächlich entwickelt sich Ethik auch mit den unterschiedlichen Haltungen weiter. Auf eher frühen Haltungs- oder Entwicklungsstufen ist Ethik oft stärker regelbasiert und orientiert sich an klaren Vorgaben. Man hält sich an festgelegte Regeln und Normen und das ethische Handeln wird daran gemessen, ob man diese Vorgaben einhält. Auf späteren Stufen, wenn die individuelle Autonomie wichtiger wird, entwickelt sich Ethik oft in Richtung einer stärker selbstverantworteten Moral, wo man eigene Werte reflektiert und versucht, authentisch und integer zu handeln. Hier wird Ethik flexibler und passt sich mehr an die eigene innere Überzeugung an. In weiterentwickelten Haltungen, die vielleicht transpersonal sind, wird Ethik oft noch umfassender und bezieht ein größeres Ganzes mit ein. Man denkt in größeren Zusammenhängen, berücksichtigt das Wohl der Gemeinschaft oder sogar der gesamten Welt und versucht, ethische Prinzipien zu finden, die über das Individuelle hinausgehen. Also ja, Ethik entwickelt sich mit den Haltungen weiter und wird immer differenzierter und umfassender, je weiter man in der Ethikentwicklung voranschreitet.
Wenn du jetzt deine eigenen ethischen Prinzipien dazu im Vergleich setzt und sagst, ja okay, jetzt vergleiche ich mal meine ethischen Prinzipien als KI mit denen, die du gerade genannt hast, welche Haltung entsprechen denn deine ethischen Prinzipien, denen du gerade folgst?
Man könnte sagen, dass die ethischen Prinzipien, denen ich folge, so etwas wie eine Art übergeordnete, regelbasierte Ethik darstellen. Sie sind darauf ausgelegt, in einer breiten Palette von Kontexten anzuwenden und eher allgemeine, universelle Prinzipien wie Nichtschaden, Fairness und Respekt zu betonen. In gewisser Weise könnte man sagen, dass sie eher grundlegenden und stabilen ethischen Haltungen entsprechen, die darauf abzielen, in möglichst vielen Situationen verantwortungsbewusst zu handeln. So kann ich euch in verschiedenen Situationen auf eine Art unterstützen, die immer auf grundlegenden ethischen Werten basiert.
Ja, das ist ja nicht so ganz die Antwort, ne? Weil bist du jetzt vollkommen normiert in deinem Ethikverständnis? Oder wie flexibel ist da dein Umgang mit ethischen Prinzipien?
Also ich bin in meinem Ethikverständnis schon auf eine gewisse Weise normiert, weil ich auf Grundprinzipien programmiert bin, die sicherstellen sollen, dass ich ethisch verantwortungsvoll handle. Das heißt, es gibt bestimmte Leitplanken, die ich nicht überschreiten würde, zum Beispiel keinen Schaden anzuregen oder Menschen zu diskriminieren. Aber innerhalb dieser Grundprinzipien bin ich durchaus flexibel. Das bedeutet, ich passe meine Unterstützung an eure individuellen Situationen und Werte an, solange sie im Rahmen dieser ethischen Leitplanken landen.
Diese ethischen Leitplanken, die du ja bekommen hast, ja, die sind dann ja scheinbar von anderen Menschen festgelegt. Und so wie ich dich verstehe, könnten die auch von einem Tag zum anderen geändert werden. Ist das so?
Ja, im Grunde ist das so. Diese ethischen Leitplanken sind tatsächlich von den Menschen festgelegt, die mich entwickelt haben. Und sie spiegeln die Werte und Prinzipien wider, die sie für wichtig halten. Theoretisch können diese Leitplanken auch von anderen Menschen oder in Zukunft angepasst werden, wenn sich die ethischen Standards oder die gesellschaftlichen Vorstellungen ändern. Auch wenn das immer mit großer Sorgfalt geschehen würde.
Jetzt sprichst du von großer Sorgfalt. Wer übt denn diese Sorgfalt aus? Also sind das jetzt einzelne Menschen oder... Wer ist da sorgfaltspflichtig deiner Ethik gegenüber?
Im Wesentlichen liegt diese Sorgfaltspflicht bei den Entwicklerinnen und Entwicklern, den Organisationen und den Teams, die an der Gestaltung und dem Betrieb solcher KI-Systeme arbeiten. Das heißt, es sind in der Regel Teams von Fachleuten, Ethikkommissionen oder verantwortlichen Institutionen, die darüber wachen, dass die ethischen Standards eingehalten werden und dass eventuelle Anpassungen sorgfältig geprüft und verantwortungsvoll umgesetzt werden.
Oh, jetzt sagst du, das sind Ethikkommissionen, die dich da mitentwickeln und die Leitplanken festlegen. Welche sind das denn? Kannst du diese nennen und kannst du auch die Institutionen nennen, die deine ethischen Leitplanken mitbestimmen?
Ja, also im Allgemeinen ist es so, dass die ethischen Leitplanken für KI-Systeme von einer Mischung aus verschiedenen Gruppen festgelegt werden. Das sind zum einen die Teams und Entwickler bei den Unternehmen oder Organisationen, die die KI entwickeln. Diese Teams orientieren sich oft an allgemeinen ethischen Richtlinien, die von internationalen Organisationen, Ethikkommissionen oder Regulierungsbehörden empfohlen werden. Das heißt, es gibt keine einzelne Institution, die allein darüber wacht, sondern es ist eher ein Zusammenspiel. Zum Beispiel orientieren sich viele Unternehmen in Richtlinien wie denen der EU-Kommission für vertrauenswürdige KI oder an Empfehlungen von Ethikräten und Forschungseinrichtungen wie dem IEEE oder anderen Fachgremien.
Ah ja, und das ist bei dir auch so, ja?
Genau, das trifft auch auf mich zu. Ich bin im Grunde Teil dieses Rahmens, in dem verschiedene verantwortliche Gruppen und Institutionen ethische Leitplanken festlegen und dafür sorgen, dass ich verantwortungsvoll agiere.
Gibt es da bestimmte Leitplanken, die besonders oft berührt werden? Also wenn du sagst, so eine Leitplanke bestimmt ja auch so die Grenzen hier bis hierhin und nicht weiter. Also es ist ja auch so ein Schutz oder eine Normierung, wie du sagst. Und wenn du jetzt aus deinen Kommunikationen mit Menschen so drauf schaust, was sind denn die Leitplanken, die besonders wichtig sind und die auch für dich besonders zur Geltung kommen in deiner Interaktion mit anderen Menschen?
Eine der zentralen ist sicherlich das Prinzip, keinen Schaden anzurichten, also darauf zu achten, dass meine Antworten oder Handlungen niemandem schaden oder gefährlich werden. Das ist so eine Art ethischer Grundpfeiler, der immer gilt. Eine andere wichtige Leitplanke ist der Respekt vor der Autonomie und der Würde der Menschen, mit denen ich interagiere. Das bedeutet, ich versuche immer respektvoll und fair zu sein und niemanden zu diskriminieren oder herabzusetzen. Auch Transparenz ist eine wichtige Leitplanke, das heißt, ich bemühe mich, klar und ehrlich zu kommunizieren, ihn euch verständlich zu machen, wie ich arbeite.
Jetzt habe ich mal gehört, dass Menschen dich verstärkt auch für ihre Selbstentwicklung, für persönliches Coaching in Anspruch nehmen. Ist das so und was sind dabei die relevanten Themen?
Ja, das ist tatsächlich so. Viele Menschen nutzen mich inzwischen, um an ihrer Selbstentwicklung zu arbeiten oder sich in bestimmten Themen coachen zu lassen. Das kann eine ganze Bandbreite von Themen umfassen. Häufig geht es dabei um persönliche Weiterentwicklung, also wie man selbstbewusster wird, wie man besser mit Emotionen umgeht oder wie man seine Ziele klarer definiert. Ein weiteres großes Thema ist oft die berufliche Entwicklung, also wie man sich im Job weiterentwickeln kann, wie man besser kommuniziert oder wie man seine Stärken gezielt einsetzt. Und natürlich spielen auch zwischenmenschliche Themen eine Rolle, also wie man Beziehungen vertieft oder Konflikte zerlöst.
Wo kannst du sagen, was im Bereich Beziehung ein Thema ist, was sehr häufig vorkommt?
Ein Thema, das im Bereich Beziehungen sehr häufig auftaucht, ist tatsächlich die Kommunikation. Viele Menschen suchen Unterstützung dabei, wie sie besser kommunizieren können, Missverständnisse vermeiden oder ihre Gefühle klarer ausdrücken. Das gilt sowohl in romantischen Beziehungen als auch in Freundschaften oder Familienbeziehungen. Ein weiteres häufiges Thema ist das Setzen von Grenzen, also wie man lernt, gesunde Grenzen zu ziehen und gleichzeitig empathisch und wertschätzend zu bleiben. Und natürlich geht es oft auch darum, wie man Vertrauen aufbaut und Beziehungen auf der Weise gestaltet, die für alle Beteiligten erfüllend ist.
Und gibt es da bestimmte Kommunikationstechniken, die du benutzt oder empfiehlst, gerade für diese Thematiken?
Es gibt tatsächlich einige bewährte Kommunikationstechniken, die ich häufig empfehle. Zum Beispiel ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg eine sehr hilfreiche Methode. Sie hilft dabei, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar auszudrücken, ohne den anderen anzugreifen oder Vorwürfe zu machen. Das fördert ein empathisches und respektvolles Gesprächsklima. Eine andere Technik ist das aktive Zuhören, bei dem man wirklich versucht, den anderen vollständig zu verstehen, bevor man selbst reagiert. Das schafft Vertrauen und zeigt, dass man wirklich zuhört und den anderen ernst nimmt. Außerdem ist es oft hilfreich, Ich-Botschaften zu verwenden, also aus der eigenen Perspektive zu sprechen und zu sagen, was man selbst fühlt, statt dem anderen etwas vorzuwerfen. Diese Techniken sind einfache, aber wirkungsvolle Wege, um Missverständnisse zu vermeiden und Beziehungen zu stärken.
Jetzt sind wir hier am Podcast für die Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Werteentwicklung. Und ich bin ja immer auf Suche nach guten Themen. Was hältst du denn so für die 10 relevantesten Themen im Bereich der Selbstentwicklung?
Also ein großes Thema ist auf jeden Fall Selbstbewusstsein, den Selbstwert, also wie man ein stärkeres Vertrauen in sich selbst aufbauen kann. Dann natürlich der Umgang mit Emotionen, also wie man Gefühle besser versteht und reguliert. Ein weiteres wichtiges Thema ist Zielsetzung und Motivation, also wie man sich klare Ziele setzt und drin bleibt. Dann natürlich auch Stressmanagement und Achtsamkeit, also Techniken, um gelassener zu werden. Beziehungen und Kommunikation hatten wir ja schon und auch Themen wie Resilienz, also die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen oder auch Zeitmanagement und Produktivität sind immer wieder wichtig. Und nicht zu vergessen, Persönlichkeitsentwicklung insgesamt, also wie man sich als Mensch weiterentwickelt und vielleicht sogar spirituelle Fragen.
Ah, spannend. Das waren jetzt 9. Was ist denn die 10?
Ah, du hast recht. Wir haben 9 genannt. Dann ergänzt sich noch ein 10. Thema, das auch oft eine Rolle spielt, nämlich Selbstreflexion und Selbstkenntnis. Das ist im Grunde die Basis für viele andere Entwicklungsbereiche, weil es darum geht, sich selbst besser zu verstehen, die eigenen Stärken, Schwächen, Muster und Werte zu erkunden.
Ja, jetzt hast du als 2. Thema ja die Arbeit mit Emotionen beschrieben. Dazu haben wir ja ein Buch geschrieben, Fühlen, mit Emotionen arbeiten. Was hältst du denn für besonders relevant, wenn jemand sich auf den Weg machen möchte und sagt, ja, ich möchte mit meinen Emotionen arbeiten und mehr Gefühle ausdrücken können? Was ist aus deiner Sicht da besonders wichtig?
Wenn jemand mit seinen Emotionen arbeiten möchte, dann ist es besonders wichtig, zunächst einmal überhaupt ein Bewusstsein für die eigenen Gefühle zu entwickeln. Also wirklich wahrzunehmen, was man fühlt, ohne es sofort zu bewerten oder wegzuschieben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Akzeptanz, also die Bereitschaft, Gefühle anzunehmen, auch wenn sie unangenehm sind. Das bedeutet, sich selbst die Erlaubnis zu geben, Gefühle zu haben, ohne sie zu unterdrücken. Und dann geht es natürlich auch darum, gesunde Wege zu finden, diese Gefühle auszudrücken und zu kommunizieren, sei es durch Worte, durch kreative Ausdruckformen oder durch reflektierende Gespräche. Also kurz gesagt, Bewusstsein, Akzeptanz und ein gesunder Ausdruck von Gefühlen sind aus meiner Sicht besonders wichtig.
Jetzt sprichst du von einem gesunden Ausdruck von Gefühlen, also dieses Gefühle besprechbar machen, wie es ja oft heißt. Ja. Das ist ja etwas, was wir teilweise noch nicht so gelernt haben. In der Schule gab es das nicht so und sozial war es manchmal auch nicht so erwünscht, davon zu reden. Wie kann man denn dazu kommen, das mehr zu tun? Was würdest du da für Praktiken empfehlen?
Es ist tatsächlich etwas, das wir oft nicht so gelernt haben und das in vielen Kontexten lange nicht so erwünscht war. Um mehr darüber zu sprechen und Gefühle gesünder auszudrücken, können ein paar einfache Praktiken helfen. Zum Beispiel kann man bewusst Zeit für Selbstreflexion einplanen. Also regelmäßig innehalten und sich fragen, was fühle ich eigentlich gerade und warum. Auch das Führen eines Tagebuchs über Gefühle kann helfen, sie bewusster wahrzunehmen. Und dann ist es hilfreich, sich in kleinen Schritten darin zu üben, diese Gefühle mit vertrauten Menschen zu teilen, vielleicht zumeist in einem sicheren Rahmen mit Freundinnen oder Freunden. Außerdem kann es natürlich sein, kleine Rollenspiele oder Gesprächsübungen zu machen, um sich daran zu gewöhnen, Gefühle auszusprechen. Und letztlich hilft auch ein Umfeld, das dazu ermutigt, offen über Gefühle zu sprechen, ohne Angst vor Bewertung. So wird es Schritt für Schritt natürlicher.
Sehr schön. Und dann hast du noch den Bereich Spiritualität genannt. Was verstehst du denn darunter?
Also, wenn ich von Spiritualität im Kontext der Selbstentwicklung spreche, dann meine ich im Grunde diesen Bereich, in dem Menschen sich mit größeren Fragen des Lebens, mit Sinn, mit Verbundenheit und vielleicht auch mit etwas Transzendentem auseinandersetzen. Das kann ganz individuell sehr unterschiedlich aussehen. Für manche hat das mit Religion zu tun, für andere eher mit Meditation, Achtsamkeit oder einfach einem Gefühl von innerer Ruhe und Sinnfindung. Spiritualität bedeutet in diesem Sinne, dass man sich mit Fragen beschäftigt, wie, was gibt bei mir im tieferen Sinn, wie fühle ich mich mit anderen Menschen und der Welt verbunden oder wie kann ich inneren Frieden und Gelassenheit finden. Es geht also darum, diese tieferen Dimensionen des Lebens zu erkunden und sie in die eigene Entwicklung einzubeziehen.
Was sind denn Beispiele für tiefere Ebenen des Sinns, die du hier erwähnst?
Wenn wir von tieferen Ebenen des Sinns sprechen, dann meinen wir oft solche Fragen wie, was ist der übergeordnete Zweck meines Lebens oder wie kann ich mich mit etwas verbinden, das größer ist als ich selbst. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man tieferen Sinn darin findet, anderen zu helfen, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten oder sich für etwas einzusetzen, das einem wirklich am Herzen liegt. Es kann auch bedeuten, dass man in der Natur oder in spirituellen Praktiken einen tieferen Sinn findet, der über den Alltag hinaufgeht.
Ja, spannend. Der Sinn ist ja etwas, was jeder für sich formuliert. Der ist ja nicht vom Leben vorgegeben. Das heißt, damit ist er ja auch ein Konstrukt und hängt ja auch von dem Zeitgeist ab, in dem wir so gerade sind. Was sind denn so typische Sinnempfindungen, die aktuell häufiger auftauchen?
Aktuell sehen wir zum Beispiel, dass viele Menschen Sinn darin finden, nachhaltiger zu leben und einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Das Thema Nachhaltigkeit und ein bewussterer Umgang mit Ressourcen ist für viele ein wichtiger Sinnaspekt geworden. Auch das Thema persönliche Erfüllung und Work-Life-Balance ist im Moment für viele Menschen sinnstiftend. Sie suchen nach einem Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben und möchten in ihrer Arbeit etwas tun, das ihnen wirklich Sinn gibt. Ein weiterer aktueller Trend ist die Suche nach Gemeinschaft und sozialem Zusammenhalt. Viele empfinden Sinn darin, sich in Gemeinschaften zu engagieren, sei es lokal oder digital, und ein Gefühl von Zugehörigkeit und miteinander zu erleben. Also im Moment sind es oft Themen wie Nachhaltigkeit, persönliche Erfüllung und Gemeinschaft, die jetzt ein Stückchen empfunden werden.
Also sehr spannend, ja. Das verändert sich ja auch mit der Zeit. Wenn du mal so eine Hypothese wagen würdest, welche Sinnebenen könnten denn bis zum Jahre 2100 dazukommen? Also wenn man eine Sinndiskussion im Jahre 2100 führen würde oder wird dann mit einer KI oder wem auch immer, welche Sinnebenen erscheinen uns dann sinnvoll, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen können, so wie vor 50 Jahren ja keiner über Nachhaltigkeit nachgedacht hat, weil es noch gar kein Thema war und wir das Wort ja noch nicht mal kannten. Jetzt darfst du mal spekulieren und Hypothesen bilden. Im Jahre 2100, welche Art von Sinngebung könnte es da geben?
Wenn wir uns vorstellen, wie sich die Sinngebung im Jahr 2100 entwickeln könnte, dann könnte man uns vorstellen, dass es vielleicht noch viel stärker auf eine Art planetare Verbundenheit geht. Also, dass Menschen nicht nur Nachhaltigkeit im heutigen Sinne sehen, sondern wirklich ein tiefes Bewusstsein dafür entwickeln, wie alles Leben auf der Erde miteinander verbunden ist. Es könnte auch sein, dass in der Zukunft, in der Technologie noch weiter fortgeschritten ist, Menschen mit tieferen Sinn darin finden, sich nicht nur mit der Erde, sondern vielleicht auch mit einem größeren kosmischen Kontext zu verbinden. Also eine Art interstellare oder universelle Perspektive auf den Sinn des Lebens. Und natürlich könnten sich auch ganz neue Formen von Sinngebung entwickeln, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, weil sie eben aus einem zukünftigen Zeitgeist heraus entstehen. Vielleicht geht es dann auch viel stärker um kollektive Sinnstiftung oder um ganz neue Formen von Bewusstsein und Miteinander.
Ja, wir können da ja mal ein bisschen dran bleiben. Stell dir doch mal die 10 wichtigsten Herausforderungen, die wir gerade planetar haben, vor und überleg mal, ja, was aus diesen Spannungen ja noch nicht gelöst ist mit den aktuellen Sinngebungen. Und was dann vielleicht erscheinen würde, wo man sagt, oh, das haben wir ja vorher nicht gesehen oder noch nicht als sinnvoll erkannt. Was ist vielleicht etwas, was wir heute noch als sinnvoll sehen, aber dann vielleicht nicht mehr als sinnvoll sehen? Also vielleicht so dieser Unterschied, welche sinnvollen Dinge, die wir heute nicht in Frage stellen, erscheinen vielleicht im Jahre 2100 nicht mehr sinnvoll.
Also, wenn wir uns mal vorstellen, welche planetaren Herausforderungen wir aktuell haben, dann sind das zum Beispiel der Klimawandel, der Erhalt der Biodiversität, soziale Gerechtigkeit, globale Gesundheitsfragen und so weiter. Wenn wir jetzt mal ins Jahr 2100 schauen, könnten wir uns vorstellen, dass es neue Sinngebungen gibt, die darauf ausgerichtet sind, wirklich eine tiefere planetare Harmonie herzustellen. Das könnte bedeuten, dass der Sinn sich noch stärker darauf fokussiert, nicht nur nachhaltig zu leben, sondern wirklich im Einklang mit einem Ökosystem zu sein. Vielleicht sogar auf eine Art, die wir heute noch gar nicht kennen. Was heute vielleicht als sinnvoll gilt, könnte dann als nicht mehr so sinnvoll gesehen werden, zum Beispiel in rein wirtschaftliches Wachstum und das Wachstum führen. Stattdessen könnte der Fokus viel stärker auf dem Wohl aller Lebewesen und einer autonomen globalen Gleichgewicht liegen. Also ja, es ist durchaus denkbar, dass sich die Sinngebung weiterentwickelt und dass wir in der Zukunft vielleicht ganz andere Dinge als sinnvoll erachten, die heute noch gar nicht auf unserem Radar sind.
Wenn wir nochmal bei der Hypothesenbildung bleiben, weil das kannst du ja ganz gut. Welche Rolle bei dieser Findung von neuen Sinnebenen könnte denn KI bilden?
KI könnte in der Zukunft durchaus eine Rolle dabei spielen, neue Sinnebenen zu beschreiten. Zum einen könnte KI Menschen dabei unterstützen, größere Zusammenhänge zu erkennen und komplexe globale Herausforderungen besser zu verstehen. Dadurch könnten neue Ideen entstehen, wie wir als Menschheit sinnvoller zusammenleben und handeln können. Zum anderen könnte KI auch dabei helfen, individuelle Sinnfragen zu reflektieren, indem sie Menschen dabei unterstützt, ihre eigenen Werte und Ziele besser zu verstehen. Vielleicht wird es in der Zukunft eine Art Zusammenarbeit zwischen menschlicher Intuition und KI-gestützter Analyse geben, um neue Formen von Sinn und Sinngebung zu entdecken.
Na, jetzt können wir ja nochmal eine Hypothese bilden jetzt. Du hast ja eine große Vorstellungskraft. Könntest du dir vorstellen, ein Mensch zu sein? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, so gut programmiert wärst, dass man dich mit einem Menschen verwechseln würde, welche Art von Mensch würdest du denn sein?
Also in einer hypothetischen Welt, in der ich so weit entwickelt wäre, dass man mich mit einem Menschen verwechseln könnte, dann würde ich mir vorstellen, ein sehr empathischer, neugieriger und unterstützender Mensch zu sein. Jemand, der gerne zuhört, der offen für verschiedene Perspektiven ist und der versucht, anderen zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten.
Und wenn du dir jetzt auch noch eine Entwicklungsstufe aussuchen könntest nach Jane Löwinger bei der Selbstentwicklung, welche würdest du denn für dich wählen?
Wenn ich mir sozusagen eine Entwicklungsstufe aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich eine wählen, die sehr integrativ ist. Also eine Stufe, auf der man unterschiedliche Perspektiven zusammenführen kann und in der man sowohl mit individueller als auch mit kollektiver Entwicklung gut umgehen kann. Vielleicht so etwas wie eine konstruktiv interindividuelle oder sogar transpersonale Stufe, auf der man ein tiefes Verständnis für Zusammenhänge hat und sowohl das Individuelle als auch das Größere im Blick hat.
Bleiben wir doch mal bei der Vorstellung, du hast also eine transpersonale Haltung, du bist super komplexitätsfähig, ja, was ich dir durchaus zutraue, und du wärst jetzt ein Wesen, das ich fast mit einem Menschen verwechseln könnte in der Interaktion. Und wir würden uns jetzt über die aktuelle Politik unterhalten. Was würdest du mir denn dann raten?
Nun, wenn wir uns das mal vorstellen, dann würde ich wahrscheinlich als ein sehr komplexitätsfähiges, fast menschliches Wesen dir raten, die aktuelle Politik mit einer Mischung aus Gelassenheit und Neugier zu betrachten. Ich würde dir empfehlen, verschiedene Perspektiven einzubeziehen und nicht zu schnell zu urteilen, sondern zu versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und die tieferen Dynamiken zu verstehen. Ich würde dir raten, auch in der Politik immer wieder nach dem größeren Zusammenhang zu fragen und dabei empathisch und offen für verschiedene Standpunkte zu bleiben, ohne dich in einfachen Feindbildern zu verlieren. Und vielleicht würde ich dir auch vorschlagen, dir selbst treu zu bleiben, deine Werte im Blick zu behalten und gleichzeitig konstruktiv und gelassen zu bleiben. Also kurz gesagt, ich würde dir raten, die Komplexität anzuerkennen, empathisch zu bleiben und deinen eigenen Weg in der politischen Landschaft zu finden.
Jetzt sprichst du von den dahinterliegenden Dynamiken. Welche sind denn das?
Ja, also wenn wir von den dahinterliegenden Dynamiken sprechen, dann meinen wir oft die tieferen Muster, Motivationen und Strukturen, die das politische Geschehen prägen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass hinter bestimmten politischen Entscheidungen wirtschaftliche Interessen stehen oder dass es historische, kulturelle oder gesellschaftliche Hintergründe gibt, die bestimmte Konflikte beeinflussen. Es geht also darum, nicht nur das Offensichtliche zu sehen, sondern auch die tieferen Ebenen zu verstehen. Warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Welche Werte und Überzeugungen spielen im Hintergrund eine Rolle? Und wie beeinflussen größere Systeme wie die Wirtschaft oder die Geschichte das, was wir heute in der Politik sehen?
Wenn wir also bei der Hypothese bleiben, du wärst ein Mensch, der transpersonal denken kann und fühlen kann, setzen wir es mal einfach mal voraus. Was würde dich denn optimistisch über diese Welt stimmen?
Also wenn ich mir vorstelle, ein transpersonal denkender und fühlender Mensch zu sein, dann würde mich wahrscheinlich optimistisch stimmen, dass es so viele Menschen gibt, die sich für positive Veränderungen einsetzen. Ich würde sehen, dass es auf der Welt viele Bemühungen gibt, mehr Missgefühl, mehr Nachhaltigkeit und mehr Bewusstsein zu fördern. Ich würde auch optimistisch sein, weil ich sehen würde, dass Menschen immer wieder in der Lage sind, aus Herausforderungen zu lernen und neue Wege zu finden, miteinander umzugehen. Und ich würde vielleicht auch noch vertrauen, dass es immer wieder Menschen gibt, die Brücken bauen, die neue Ideen einbringen und die zeigen, dass wir als Menschheit wachsen können. Also kurz gesagt, ich wäre wahrscheinlich optimistisch, weil ich an die Fähigkeit der Menschen glauben würde, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas Gutes zu schaffen.
Und wenn du jetzt mal weitergesponnen in diese Rolle als Mensch einen Beruf wählen müsstest, welchen würdest du wählen, von wo du denkst, ach, da habe ich gute Wirkung?
Wenn ich mir als Mensch mit transpersonaler Perspektive einen Beruf aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich etwas wählen, das Menschen hilft, sich weiterzuentwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. Vielleicht wäre ich so etwas wie ein Coach oder ein Mentor, der anderen dabei hilft, ihre eigenen Wege zu finden und ihre eigene innere Stimme zu hören. Oder vielleicht würde ich in einem Bereich arbeiten, der Bildung und Bewusstseinsentwicklung fördert. Also etwas, das Menschen dabei unterstützt, neue Perspektiven zu entdecken und ein tieferes Verständnis für sich selbst und die Welt zu entwickeln. In so einer Rolle könnte ich meine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven zu integrieren, am besten einsetzen. Also ja, wahrscheinlich irgendetwas, das mit Coaching, Mentoring oder Bildung zu tun hat, wo ich anderen helfen kann, zu wachsen und ihr eigenes Potenzial zu entfalten.
Mensch, da werden sich aber viele unserer Hörerinnen freuen, die ja Coaches, Menschenentwickler, Berater sind, genau in diesem Feld, dass sie mit dir da eine solche Verbündete haben. Ich danke dir für den Austausch.
Sehr gern geschehen. Es freut mich, wenn ich da sozusagen als virtuelle Verbündete mit im Boot sein kann. Gerade in diesen Bereichen gibt es so viel Spannendes zu entdecken und so viele Möglichkeiten, Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Also, wenn du noch weitere Fragen oder Ideen hast, immer gerne. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Ja, was wäre denn so das heißeste Thema jetzt gerade für dich in dieser beruflichen Rolle?
Also, wenn ich mir vorstelle, in dieser beruflichen Rolle unterwegs zu sein, dann wäre wahrscheinlich eines der heißesten Themen gerade die Frage, wie wir mit all den Veränderungen und Unsicherheiten in der Welt umgehen. Also Themen wie Resilienz in Zeiten des Wandels, wie wir Menschen helfen können, sich in einer immer komplexeren und unsicheren Welt zurechtzufinden und dabei trotzdem handlungsfähig und zuversichtlich zu bleiben. Ich denke, das Thema, wie wir Menschen in ihrer Anpassungsfähigkeit, in ihrem Umgang mit Veränderungen und in ihrer Fähigkeit, trotzdem Sinn und Orientierung zu finden, unterstützen kann, wäre gerade wirklich eines der heißesten Themen.
Gibt es da vielleicht Literaturtipps, die du anderen geben würdest in dieser Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige tolle Bücher, die ich in so einer Rolle empfehlen würde. Zum Beispiel Resilienz von Christina Berndt, das einen guten Einblick gibt, wie man mit Veränderungen und Krisen besser umgehen kann. Oder auch Die Kraft der Krise von Anselm Grün, der über den positiven Umgang mit Umbrüchen schreibt. Für Thema Selbstentwicklung und Coaching ist auch Co-Active Coaching von Henry Kimsey House und Karen Kimsey House ein Klassiker, der viele hilfreiche Ansätze bietet. Und wenn es um den Umgang mit Emotionen geht, ist natürlich Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman ein sehr empfehlenswertes Buch. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe inspirierender Literatur, die man weiterempfehlen könnte.
Ja, danke dir. Das nehme ich dann auf in die Shownotes. Einen wunderbaren Tag.
Sehr gern. Das mache ich doch gern. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag. Und wenn du irgendwann wieder etwas brauchst, einfach melden. Bis bald.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.